Oh, wie geil! Die neue Folge Fest und Flauschig ist online. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Oh, dann mache ich es mir mal gemütlich. So, Hose auf, Whisky eingeschenkt, Kinder ins Kinderzimmer gesperrt und die Füße eingegelt. Ja, mit so einem ganz besonderen Gel, das die Füße voll weich macht. Ja, dann können die beiden eigentlich loslegen. Hier sind Olli und Jan.
Hey!
Hallo!
Hallo da draußen! Kann man das sagen, da draußen? Klingt das so ein bisschen wie so eine Untergrundorganisation? Hallo da draußen.
Kann man sagen. Hallo da draußen, willkommen bei Fest und Flauschig am 12. Juni. Der Sommer hält Einzug. Und wir können mal direkt verraten, wir machen keine Sommerpause bei Fest und Flauschig.
Wir arbeiten durch, ja.
Weil das Internet kennt keine Sommerpause,
so ist genau. Es nun mal. Außerdem haben wir diesen Knebelvertrag jetzt unterschrieben, Jan, da gibt es kein Zurück mehr. Das heißt jetzt ja, für uns beide durchackern.
45 Sendungen im Jahr, ne? Also auch Weihnachten wird durchgearbeitet, wird einfach durchgeackert. Früher bei der ARD war das immer so, da konnte man nach zwei Wochen sagen, oh, ich hab keinen Bock, und haben gesagt, ja, mach mal 3 Monate frei. Bei Spotify nichts.
Da konnte man sich auch wegen Depressionen oder so freischreiben lassen. Aber ja, das genau, Schöne ist ja, wenn man möglich. So depressiv ist, wie wir es sind, dann macht man einfach das, also wird das Teil des Berufes, ne, und des eigenen Charakters. Ja, deswegen passt es auch. Das ganz gut zum Thema der heutigen Sendung. Das Thema der heutigen Sendung ist Vergebung und Demut. Ich finde, es ist auch ein tolles Thema im Sommer, so lebensbejahend.
Und, Vergebung und Demut ist das Thema der heutigen Sendung, das hat Olli Schulz mitgebracht. Ja. Und wir sind heute, können wir direkt sagen, wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen Gast, der erste Gast in der Fest- und Flauschig-Geschichte.
Genau. Magst du das vorstellen, Olli? Wir hatten das auch schon in unserer alten Sendung, dass wir ab und zu mal einen Gast haben. Das sind immer ganz besondere Sendungen. Diesmal freue ich mich drauf, weil es ein sehr guter Freund von mir ist. Auch du kennst ihn schon länger, glaube ich, inzwischen, Jan. Ja. Er ist Musiker, Bestseller-Autor. Ich habe es noch nie sagen können. Ein Freund von mir ist Bestseller-Autor. Er hat dieses Jahr ein Buch rausgebracht, was äußerst erfolgreich war.
Letztes Jahr
schon? Okay, und hat gerade seine Lesetour beendet. Ich bin so glücklich, dass du bist. Herzlich willkommen, Thies Ullmann.
Hey, hallo.
Hey.
Große
hey,
Ehre.
Moin. Und das Schöne ist, dass Thies und ich jetzt, ne, wir uns so lange kennen, jetzt ein bisschen förmlich miteinander reden.
Endlich mal beruflich zusammenarbeiten.
Endlich mal wieder beruflich zusammenarbeiten. Ich glaube, du warst einmal bei unserer Sommersendung von unserem alten Auftraggeber Radio 1 beim Sommerfest mal dabei.
Da war ich aber so schon, weil die alte Sendung kannte ich da gar nicht und plötzlich standen da 20.000 Leute im Gleisdreieck. Und ihr habt euch angeschrien und ich musste da irgendwie Gitarre spielen. Ja. Ich war total überfordert.
Das stimmt, du hast geschwitzt.
Es war wahnsinnig heiß, es war unglaublich heiß. Das weiß ich noch, es war wahnsinnig heiß und die Leute waren total leicht bekleidet. Das war nicht repräsentativ. Normalerweise sind wir eine kühle, gedeckte norddeutsche Sendung. Das war so wie im Kalaratiada war das. Ich bin Bierkönig.
Genau, aber da hat man einen Pimmelwitz und 20.000 Leute haben gelacht. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn es so schnell und so einfach funktioniert. Ja, Vergebung und Demut, das Thema der heutigen Sendung. Mhm. Also ich will es gleich mal am Anfang sagen, ich vergebe allen Kritikern, die Schlechtes über mich geschrieben haben, die sich gegen mich, also mal zum Beispiel über all die Jahre hinweg, Leute, die sich mal auf Facebook schlecht geäußert haben, bösen Kommentar hinterlassen haben oder auch Leute, die eine Platte von mir verrissen haben oder Leute, die sagen, ja, Olli Schulz, ja, das ist doch der Dummschwätzer, so. Ich vergebe allen. Weil ich wollte einfach sagen, es ist okay, dass es passiert ist, dass ihr das gemacht habt. Also von meiner Seite aus gibt es da kein Nachspiel.
Nee, ich bin eine ganz andere Meinung. Ich merke mir immer die Namen und auch wirklich noch, also wirklich Jahrzehnte später kann ich mich noch an den Namen des ersten, meines ersten Verriss, wer denn der geschrieben hat, weiß ich noch ganz genau, wie der heißt.
Ja, aber das ist doch das Perverse, dass man tatsächlich wirklich, vielleicht kannst du es genauso bestätigen, Thies, dass man sich die schönen Rezensionen oder so von Sachen nicht merkt, aber die Verrisse oder die persönlichen Beleidigungen, die sind so wie so Haken ins Fleisch.
99 loben einen oder an den einen erinnert man sich.
Und warum ist es bei dir so? Hast du so eine Liste mit Leuten, wo du sagst, da gibt es nochmal ein Nachspiel?
Nee, habe ich aufgegeben. Du hast ja gesagt mit Vergebung, ich sag mit Demut. Ich bin so demütig meiner, sagen wir es einfach, Karriere gegenüber, dass ich so von wegen, wenn so Leute, ja, die Platte von dir ist nicht so gut, ich so, ja, aber es gibt ja auch 30 interessantere Themen, aber dann wollen die immer so reden, warum sie das blöd finden, da ist einfach so, ist doch alles gut.
Gibt es jemand bei dir, Jan, auf der Liste eigentlich?
Ja, es gibt auf jeden Fall, ich muss ganz kurz Thies was fragen. Bist du jetzt eigentlich Autor oder Musiker oder so ein Hybrid-Künstler?
Kann man nicht beides sein, Jan? Was ist das für eine Frage?
Ja, aber wenn man so ein Erfolg...
Multisemitalent.
Ja, der
alles
war
so ein bisschen.
Wirklich, ja. Das Buch war wirklich toll besprochen und es hat Exemplare verkauft. Da bist du eigentlich, sagt der Verlag bestimmt, Mensch Thies, wann ist denn das nächste dran?
Aber meine Lektorin wartet jetzt erstmal auf die nächste Platte, ehrlich gesagt.
Weil die auch Fan ist, oder was?
Ja, die findet meine Musik schon ganz gut. Nein, ich weiß nicht, das ist, es war ein extrem geiles halbes Jahr jetzt, als das Buch rausgekommen ist im Oktober und jetzt wirklich 55 Lesungen gemacht und sowas. Das war schon super. Aber jetzt sitze ich gerade die ganze Zeit zu Hause und spiele Ukulele und Gitarre und Klavier und sowas. Und jetzt. Oh,
ich habe gehört, bei Lesungen, Vorsicht, Steuerfalle, da gibt es, man kann ja, wenn man wirklich, jetzt, ja, ich bin für solche Sachen immer zuständig.
Ja, total, voll gut.
Pass mal auf, Lesungen nämlich, man kann da nicht, man kann nicht 7% Umsatzsteuer in Rechnung stellen, sondern ich glaube, man muss 19% in Rechnung stellen, weil man, also keine ermäßigte Umsatzsteuer hat, weil das keine schöpferische Leistung ist, sondern man liest etwas vor, was man bereits als Buch für 7% mal versteuert hat und dann quasi, man repliziert es nur noch. Heißt es so? Ja. Man darf, wenn man eine Lesung macht seines eigenen Buches, muss man immer 19% Umsatzsteuer in Rechnung stellen.
Das ist nicht schlimm, hast du erstmal mehr. Ich habe jetzt vor allen Dingen seit 30 Sekunden nicht mehr zugehört, weil ich dann sofort, mein Gehirn geht so ganz
wirklich
auf Tauchstation. Bist du so? Das ist, ich habe eine ganz romantisch-aggressive Beziehung zu meinem Hamburger Steuertypen von früher. Das war geil. Da habe ich noch ganz, ganz wenig Geld verdient, aber schon so ein bisschen. Aber ich habe halt nie die Steuererklärung abgegeben, weil das war mir zu kompliziert und ich hatte auch
Angst. Du hast keinen Kontakt zu deinem Finanzamt und gar nichts.
Jetzt inzwischen schon über Dritte. Aber das war dann habe ich auf der Reeperbahn 127 habe ich gewohnt und sowas. Und ich habe ja nie viel Geld ausgegeben und sowas. Aber ich habe halt auch meine Steuererklärung nicht abgemacht. Hat es irgendwann geklingelt, stand so ein ganz netter Mann mit Schnauzbart vor mir, der so einen Zahlenschlosskoffer hatte.
In Hamburg.
Okay. Wo über und über mit Aufklebern von seinen Urlaubsorten beklebt war. Und er meinte, ja, guten Tag, Herr Ullmann, wir haben ein Problem wegen der Steuer. Ich so, was ist denn? Ja, Sie müssen jetzt das Geld bezahlen. Ich so, ja, dann gehe ich eben zur Bank, hol das, können wir uns in einer Stunde hier wieder treffen. Er so, wie? Ich so, ja, ich habe das Geld, ich gebe bloß meine Steuererklärung nicht ab. Ich meine so, hätte er noch nie erlebt gehabt, er macht das jetzt, in einer Stunde ist er wieder hier und habe ich ihm das Geld gegeben.
Hat im Kopf so in Bar. Und war das viel? Also, fünfstellig oder vierstellig?
Das war so vierstellig. Das ist schon 10, 12 Jahre her sozusagen. Auf jeden Fall fand er es lustig, dass ihm das Geld dann bar geben konnte. Das war nicht der Normalfall.
Also bei mir war es so, dass ich, als ich nach Berlin gezogen bin, haben sie mir zweimal das Konto gepfändet hier. Kein Witz für die Steuer, vor 10 Jahren. Ja, ja. Da haben die mir zweimal das Konto. Das ist echt krass, wenn du dann an Geldautomaten gehen willst und die Karte wird eingezogen, er sagt, es geht momentan nicht. Karte bleibt drin. Und dann fragst du die Bank und die sagen, ja, das Finanzamt hat dich gemacht. Und dann musst du zu Herrn Hilmatz gehen. Und zwar ist der zu Herrn Hilmatz in Kreuzberg.
Hast du es, glaube ich, schon mal erzählt?
Ja, und Herr Hilmatz sitzt morgens, der ist zwischen 7 und 8.30 Uhr, ansonsten ist er nämlich unterwegs, musste morgen ins Büro und mit dem quatschen.
Aber ist der gut drauf?
Der ist sehr nett gewesen.
Das Komische ist, ich glaube, je extremer die Berufe sind, desto netter sind die Leute. Weil, also wenn du so als letztes Glied der Steuereinzugskette da rumhängst, wenn du dann noch Kacklaune hast, dann stehst du irgendwann nicht mehr auf.
Aber ich glaube, das hat sich aber über die Jahre geändert. Ich glaube, so in den 70er, 60ern, das waren noch richtige Typen, die mit so einer Kette, also mit so einer Kugel an so einer Kette durch die Wohnung gelaufen sind. Schon immer Angst gemacht haben. Und heute ist es ja so, habe ich gelesen, dass oft so Inkasso-Unternehmen das jetzt ja auch machen, zum Beispiel für so, also so in Russland
aber
ist das.
Nein, aber irgendwann kommt das Finanzamt kommt immer mit dem Gerichtsvollzieher. Ich glaube, das ist dann das letzte Mittel und so privat
Pfändung. Ja, aber das geht ja auch schnell. Ich hatte das neulich auch wegen Kirchensteuer irgendwas und sowas. Aber
du bist doch bei der Kirche angemeldet? Wieso das denn?
Größte soziale Organisation Deutschlands.
Ja, siehst du?
Mehr als evangelisch kann man nicht werden. Evangelisch und Niedersachse. Doppelte Gewinnerkombination.
Achso, du bist wirklich auch getauft und so?
Ja, klar. Konfirmandenunterricht, Jugendgruppenleiter. Was ich aber sagen wollte, ist, neulich habe ich irgendwie, wurde die Kirchensteuer nicht bezahlt. Sowas so. Und dann bin ich da auch irgendwie, Herr Ullmann, Sie müssen sich auch um ganz andere Sachen kümmern. Das ist schon in Ordnung.
Überweisen oh, Promi-Bonus.
Ja, wirklich, habe ich mich gefreut. Ach,
wie schön, Promi-Bonus.
Promi-Bonus, guck mal. Promi-Bonus. Ich war kürzlich, letzte Woche, ich war auf meiner Polizeiwache in meinem Stadtteil, habe ich mir mal angeguckt. Ich wollte mal wissen, wie das da so abläuft. Ich war das letzte Mal auf einer Polizeiwache mit meinem Vater, als ich mir so mit 15 oder sowas, da hat er mich immer rumgeführt, der war ja Polizist. Und dann war ich bei mir in Köln in der Polizeiwache, habe mir auch mal gefährliche Berufe angeguckt, war wahnsinnig interessant.
Durftest du schießen mal mit der Pistole von deinem Vater im
Wald? Ich durfte meine Pistole anfassen. Die Pistolen sind ja in so einem komischen, in so einer Schrankwand, wo ganz viele kleine Fächer sind, mit Nummern drauf.
Ja.
Und jeder Polizist hat ein Fach mit einer Pistole drin. Und die werden immer morgens, wenn die zum Dienst kommen, werden die da rausgeholt und abends wieder eingeschlossen. Und der Polizist ist mit mir durch die Tiefgarage gefahren mit dem Polizeiauto ganz schnell. Ich musste mich nicht mal anschnallen, weil es Privatgelände war. Hat mir einfach die ganze Wache gezeigt. War sehr interessant. Und wir haben ganz kurz über das Gladbecker Geiseldrama geredet. Da haben wir, glaube ich, auch in der Sendung schon mal drüber geredet, Olli, dass so ein Verbrechen ist, was wir noch...
Du hast Röder und guter Frieden, na klar, 1987 war das, glaube ich. Kann ich mich noch dran erinnern.
Und die drei Opfer? Weißt du noch die drei Opfer? Weißt du, wie die heißen?
Silke Bischoff. Ja. Dann Marcello oder so ein Italiener.
Emanuele Di Giorgi.
Genau. Ja, ja.
Und dann noch. Und ein Polizist ist aus dem Mannschaftswagen gefallen. Der ist von der Wache meines Vaters gewesen. Und der war in demselben Fahrzeug, war der vorher drin. Und das war auch kurz Thema, weil irgendwie der Polizist da auch im Einsatz war. Und da habe ich gesagt, Mensch, mein Vater auch toll. Dann haben wir direkt Freudenschüsse in die Luft abgegeben, wie man das so macht.
Geburtsstunde des deutschen. Ich kann mich jedenfalls noch daran erinnern, dass ich damals 1992 oder so dann auch in so einem Punkplattenladen gearbeitet habe. Und da gab es auch eigene Band und so Leute, die das so mit diesem Godowski, Rösner und Godowski so abgekultet haben. Dabei waren das einfach Rösner
und Degowski.
Degowski, genau. Und das waren einfach nur wirklich asoziale Kriminelle ohne irgendein menschliches Empfinden mehr, die einfach dann zwei Menschen erschossen haben. Und dann gab es eine Zeit, wo so Leute das so krass so abgekultet haben, dass das ja so geile reale Typen sind oder irgendwas. Das waren einfach schlechte Menschen. Und sind die schon tot inzwischen? Nee, ne?
Nein, der eine hat gerade versucht, einstweilige Verfügung gegen den Film zu machen. Hat aber verloren.
Ja, genau. Und Rösner sitzt noch und Degowski ist ja der den 15-Jährigen erschossen hat, der seine Schwester beschützen wollte im Bus.
Ja.
Und der ist komischerweise freigekommen, weil der wohl irgendwie immer nur der Mitläufer war und der Redelsführer, der Rösner, sitzt immer noch. Und auch versucht immer rauszukommen, aber klappt seit Jahren nicht. Der sitzt ja seit, ich glaube, 88 war das, ne? Oder 87, 88 war das. Er sitzt ewig schon, unglaublich lange.
Ich glaube aber auch, dass es da, also auch wenn das Thema heute Vergebung und Demut ist, ich weiß nicht, wie man so einen Menschen vergeben könnte, der sowas macht. Also das ist jetzt vielleicht ein hartes Thema heute darüber zu reden, aber das ist so eine Sache, die einfach über meinen Horizont hinausgeht, was so meine Gefühlslage angeht jedenfalls so. Ich glaube, das war einfach damals eine ganz unschöne Sache und da war auch so diese ganze Medien, dieses Ereignis, der Typ, der sich dann noch in den Wagen gesetzt hat, war der vom Stern, der dann auch später sich...
Röbel, von der Bild-Zeitung. Udo Röbel war das.
Genau, der sich jetzt auch noch so irgendwie versucht hat zu rechtfertigen dafür. Das war einfach eine riesige Schwachsinnsaktion. Das ganze Ding war eine Scheißaktion.
Das war dieser blonde Fotograf. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall dieser Kölner Fotograf, der damals irgendwie sich da auch in der Fußgängerzone, die waren ja in der Fußgängerzone in Köln, die waren in Bremen, Fegesack, meinem Heimatort, und sind dann irgendwie kurz in Holland gewesen und dann auf der A3 das ganze Ding gestoppt. Und damals war noch das Problem, dass immer wenn die eine Landesgrenze überfahren haben, war eine andere Polizei zuständig.
Ja, ja.
Das ist damals zum ersten Mal, haben die dann geschnallt, dass es zwar schön ist, in der Föderation im Bund zu leben, aber so blöd, wenn dann Verbrecher quasi die Bundesländer wechseln. Und immer wenn die dann eine Landesgrenze überfahren haben, war ein anderer Polizist und eine andere Polizei zuständig. Und das führte zu einem wahnsinnigen Chaos und die Bullen haben halt die Presseleute da so rangelassen an die Verbrecher, weswegen es so irre Bilder gibt davon. Naja,
ja.
Ist egal. Ist mir
Lass uns über schönere Sachen reden. Lass uns über schönere Sachen reden. David Garrett.
Ja.
Mann,
ey. Hast du das gelesen, Thies, das Interview? Hast du es zufällig mal durchgelesen?
Das Interview? Mit mir oder mit ihm?
Nee, mit ihm. Also ich dachte, das wäre ein Scherz oder wäre so ein Fake-Interview von der Welt.
Ein neues Interview oder ein altes Interview?
Nagelneu, ist ja. Vom 7.6., also vor zwei Tagen.
Nagelneu,
passt großes auch Interview. Oh, ups, laut. Oh Gott.
Was ist?
Oh Gott, hier springen hier die. Immer wenn ich die Seite aufhole, da springen immer irgendwelche Videos an und machen einen ganz lauten Sound. Ich hasse sowas. Ich hasse es.
Was waren das denn für Videos, Jan?
Das war hier gerade Stargeiger sieht sich von Pornostar erpresst, ist die Überschrift.
Ja.
Das Interview, Wahnsinn. Sie machen in der Welt heute erstmals öffentlich, dass sie längere Zeit mit der US-amerikanischen Pornodarstellerin Kendall Carson liiert waren. Und dann fängt er an zu erzählen. Langes Interview, ist wahrscheinlich stand mit dem Rücken zur Wand, aus der Not heraus. Er musste den ersten Schritt gehen, ansonsten hätten die ihn wahrscheinlich erpresst von der Springerpresse. Und der hat sich verliebt in Callgirl, in Escort-Mädchen. Ja. War in New York einsam, hatte keine Freunde und hatte einfach eine dieser Nummern angerufen. Und dann kam die und dann war es Liebe, aber auf seiner Seite. Bei ihr... Sie hat, glaube ich, nur so getan und jetzt will sie Geld von ihm.
Richtig. Ja, jetzt hat er die Scheiße an den Hacken, ne? Das ist das Problem, ja. Ne? Ich meine, David Garrett, mal ist eins von weg, ne? Ich fand die Musik immer scheiße und der Typ war mir zu schnöselig. Ich kenne mich nicht mit dem aus, aber das gönnt man ja wirklich niemandem, dass dann auf einmal wirklich alles explizit da irgendwie, auch noch von einer Frau, die da irgendwie wahrscheinlich dann wirklich wohl das manipuliert hat oder kalkuliert irgendwie gespielt hat, auf einmal jetzt
Vorsicht,
alles.
Vorsicht,
also, ganz vorsichtig. Weiß ich nicht, aber die hat wohl, also ich habe nur kurz, ich habe mich nicht groß mit dem Thema beschäftigt, aber auch so Video auf oder Tonbandaufnahmen gemacht von privaten Gesprächen. Das machst du ja nicht einfach so nebenbei. Das machst du ja. Was willst du? Hör auf mit deinem Vorsicht. Was willst du denn mit deinem Vorsicht?
Ich will nicht die ganze Zeit, warum der Ford Escort heißt.
Ja, weil damals wurde er erfunden für Escort-Mädchen. Da passen besonders viele rein. Mit so einem Extrafach für Escort-Mädels im Handschuhfach.
Also zu David Garrett kann ich wirklich nur zwei Sachen sagen. Und beide sind geil.
Geige ist scheiße. Was der privat macht, ist mir geil, aber Geige nervt, oder?
Ich fahre ja sonst immer mit der schwarzen Mamba durch die Gegend, bin ich einmal geflogen nach Köln. Und so habe ich mich hingesetzt.
Was sind die schwarze Mamba?
Schwarze Bahncard.
Ach so, ja.
Statt Auto.
Ja.
Und bin geflogen. Musste meine Akustikgitarre mitnehmen, darf man ja mit ins Flugzeug nehmen, damit das Holz nicht kaputt geht, oben reingestopft. Kam David Garrett rein mit seiner Managerin und hat vor meine Gitarre seine Geige reingestopft. Ja, das Flugzeug ist jetzt 1.000.000 Euro wert, weil seine Geige kostet 1.000.000 und meine Gitarre kostet 1.000 Euro. Das fand ich ganz geil. Beides macht Musik, ja, aber kostet unterschiedlich viel Geld.
Und hat er dann auch noch mal wenigstens so rübergewungen, ja, auch Musiker oder so? Nee.
Aber er kriegt Eukalyptusbonbons von seiner Managerin zugesteckt. Das fand ich cool. Und ich war bei der Obama-Rede, bei der letzten Obama-Rede vor 2 Jahren, war ich beim Brandenburger Tor.
Ja.
Und hab mir das...
Warm-Upper, warst du Warm-Upper für Obama?
Nee, okay. Ich bin da hingegangen, ich hab wirklich einen roten Kopf gehabt, weil es die ganze Zeit so heiß war und ich fand die Scharfschützen auf dem Adlon fand ich so cool und sowas und habe ich über den amerikanischen Botschafter, den ich meine Elf-Freunde-Veranstaltung kennengelernt habe, habe ich da Eintrittstickets bekommen, weil ich auch Obama cool finde. Und Warm-Upper war aber David Garrett und der hat dann gesagt auf der Bühne, so jetzt und Special Request for my friend Mr. Barack Obama, Song by Bruce Springsteen, Born in America.
Nein, hat er wirklich gesagt?
Einfach Born in America gesagt.
Born in America.
Und ich war mit meinem Kumpel Reinhard da, wir haben uns so gefühlt in der Zeitlupe angeguckt, haben einfach angefangen zu quietschen und zersuchen das Internet seitdem, ob wir das irgendwo finden. Es ist nicht zu finden, wie David Garrett Born in America sagt. Es ist halt wirklich auch ein Band der ewigen Freundschaft zwischen mir und Rainer, die ist immer nur so, Born in America, auf jeden Fall.
Das ist geil.
So, der berühmte Song von Bruce Springsteen, Born in America.
Naja, hast du Mitleid? Hat man Mitleid mit dem? Mich interessiert, ehrlich gesagt, David Garrett, mich interessiert dein Privatleben nicht. Also,
der ist ja in die Offensive gegangen. Der wurde offenbar.
Ja, aber was bleibt dir denn? Du hast ja keine andere Möglichkeit dann. Du musst dich ja irgendwann rechtfertigen dafür, ne? Oder?
Ja, so das ist diese Volker Beck Crystal Meth Rechtfertigung. Ist ja, finde ich, die ich übrigens völlig okay finde. Man kann danach nicht viel dazu sagen. Aber ich finde es interessant, dass er dann quasi so offen ist, dass kein Raum mehr ist für irgendwelche Gerüchte, irgendwelches Rumgekicher. Weil einfach so, er sagt einfach, ja, wir leben im Jahr 2016. Ich habe einfach Bock auf Gesellschaft gehabt und ein bisschen Fummel hinterher. Habe ich mir einfach ein Escort-Mädchen genommen. Chillt mal die Basis. Ist so die Grundhaltung. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Trotzdem ist man ja, hier Stichwort Gina Lisa. Habt ihr das mitbekommen?
Die hat auch ein Interview gegeben. Wann ist Stopp? Ich habe eine Überschrift gelesen. Warum ging es denn da?
Mann, ist ein Mann, nein, Mann!
Also, da ging es irgendwie darum, dass sie irgendwie belästigt wurde oder so wahrscheinlich?
Das ist auch das wieder.
Ich weiß es nicht. Ich kann nur hier spekulieren. Ich lese mir keine Gisalina Maria Lofink-Interviews durch.
Gisalina.
Gina Maria Lofink-Meyer.
Gisalina.
Gina Lisa Mo Lofink-Meyer Landrut. Lese ich mir einfach nicht durch. Aber also auf alle Fälle, was willst du noch anderes machen? Vor allem, die Sache ist ja die, das ist ja nicht ganz unähnlich mit David Garrett gewesen, dann fängt auf einmal an, so eine riesige Kampagne zu laufen. Und der Stern fängt auf einmal an, eine Fotogalerie zu machen mit allen Frauen, mit denen David Garrett sich in den letzten Jahren hat irgendwie ablichten lassen, seine Frauengeschichten. Und dann gibt es erstmal ein großes Thema, Sex und Musik. Das gehört einfach zusammen. Und dann wird da die letzte Scheiße rausgewühlt.
Und wir beide sind wieder nicht angerufen worden.
Und wir sind wieder nicht angerufen worden. Die beiden großen Sexentwerten, Till Ullmann und Uli Schulz, die ja wirklich in Berlin alles weggerammelt haben. Die werden wieder nicht gefragt. Aber wer will denn das auch wirklich wissen? Ich glaube, es läuft doch keiner rum, wenn das nicht immer so angekurbelt wird. Wer sitzt denn zu Hause rum und denkt so, oh, das Sexleben von David Garrett, das würde mich echt mal interessieren und mit wem der sowas hatte und so, ne?
Ja, aber das große Problem ist ja wirklich, dass einfach auf doof gesagt richtig ernsthafte Themen verhandelt werden. Also auf doof gesagt, eine Frau sagt, ja, finde ich, möchte jetzt nicht mehr. Es ist eines der ernsten Themen auf der ganzen Welt für uns beide als frische Väter sozusagen so. Aber in diesem ganzen Internet und 24/7 News und jeder will eine Meinung haben, Furor, kommt die Stimme der Vernunft da gar nicht mehr durch. Also muss ich wirklich sagen, da sich mal einfach mal 2-3 Tage Zeit zu nehmen und eine Sache zu erörtern, das also kommt mir auf jeden Fall so vor, dass die Gesellschaft zurzeit auf jeden Fall absolut verlernt hat.
Ja, wo ist denn die Stimme? Wo ist die Stimme der Vernunft eigentlich? Die war doch früher, war die noch da. Die ist irgendwie weg.
Ja, die Stimme der Vernunft ist komplett verschwunden. Das glaube ich mir auch. Und dann gleich einfach mit die Sexakte. Hier ist die Sexakte. Und jetzt hier. Ich
sagte Garrett.
Genau. Und dann.
Mit wem hat er gefiedelt? Wurde er gezupft? Wurde er gefiedelt? Nein, es kommt mir so vor, als geht's nicht mehr um das Wahre oder um die Darstellung einer Meinung, sondern es geht immer um das meistprozentige, um das Dollste. Also wie kriegst du die größtmögliche soziale Interaktion, dass du irgendwo hinschreibst von wegen, die ist doch selber schuld. Da hast du auf jeden Fall
einen
Fuhrer am Laufen und Pi und Pan vor. Und das ist irgendwie, mir kommt das immer so vor, die Sixtinische Kapelle wäre zurzeit undenkbar, weil das dauert einfach so 2-3 Jahre, Sixtinische Kapelle vollzumalen und dann könnte jemand sagen, guck mal, da hinten scheißt jemand in die Ecke und alle fotografieren das. Das ist die Sixtinische Kapelle nichts mehr wert.
Ja.
Passend zum Intro der Vergebung und Demut ist die Sendung heute fest und flauschig. Wir hören jetzt hier Bruce Springsteen mit Born in America.
Nee, lass uns mal, kann ich einen Song von Bruce Springsteen mehr wünschen? Weil in 2 Wochen, wann ist das? Im Juli. Thies und ich gehen auch zu Bruce Springsteen.
Wir gehen genau heute in einer Woche zum Bruce Springsteen-Konzert.
Genau.
Und ihr geht zu...
Und in 2 Tagen gehen wir zu Paul McCartney.
Also wenn das hier läuft, wart ihr bereits bei Paul McCartney.
Nein, Dienstag ist Paul McCartney.
Ach so.
Aha, okay. Ach, ihr habt schon vorher gedacht. Also wir sind heute am Sonntag und übermorgen seid ihr bei Paul McCartney.
Genau. Richtig. Und letzte Woche war ich bei Iron Maiden, bin nach einer halben Stunde gegangen.
Ist das so?
Warum? Ja.
Warum?
Ich war nicht gut drauf an dem Tag. Und dann haben die auch so viel von einer neuen Platte gespielt. Und dann kommt Eddie immer ganz zum Schluss. Und die Bühnenshow war jetzt auch nicht so derbe. Und ich habe Iron Maiden, glaube ich, in meinem Leben bestimmt 10 Mal gesehen. Und dann saß ich da auch natürlich im Publikum, weil ich bin noch nicht befreundet mit den Iron Maiden-Jungs. Und dann wurde ich sehr oft, das ist jetzt wieder First World Problems, ich weiß so, angehauen, ob ich mit jemandem Bier trinken will und nochmal ein Foto machen kann und so. Und das
Bier, auch, die fragen dich nach Bier?
Ja, also, Bier. Nein. Ich bin so ein geselliger Biertyp. Ja. Das wäre für dich das Ideale, weil du trinkst viel lieber Bier als ich. Aber ich werde immer gefordert. Ich trinke ja gar kein Bier, also nicht gerne. Nach 2 Bieren habe ich genug. Naja, und dann haben sie The Trooper gespielt und was haben die noch gespielt? The Rime of the Ancient Mariner. Ach, und dann war ich auch schon glücklich. Und dann habe ich gedacht, bevor jetzt alle hier gleich gesammelt rausrennen, man ein Taxi suchen muss, weil ich bin dann auch mit dem Taxi hingefahren und dann keins finde, weil das ist da hier an der Waldbühne gewesen, in der Nähe vom Olympiastadion, da habe ich dann einfach im Polnischen gemacht, um es mal so zu sagen, wie man so schön sagt, und hab dann einfach mal.
Hast du ohne vorher Bescheid zu sagen? Ohne der Band
ohne der Bescheid Band. Zu sagen, die Band hat, und die Band hat dann kurz aufgehört zu spielen, dachte, der Olli Schulz hat jetzt ab. Und war mega enttäuscht. Aber
du hast ja WhatsApp-Gruppe hast du ja gemacht auf jeden Fall.
Ja, und dann habe ich ja über die WhatsApp-Gruppe Bruce Dickinson, dem Sänger von Iron Maiden, geschrieben. Brucey, das war jetzt einfach mal. Das war zu viel.
Totenkopf-Emoji, Blitz-Emoji und wie 2 Bierkrüge-Emoji.
Aber wo wir gerade bei Konzerten sind, ich habe mir angeguckt bei Rock am Ring, auf Arte lief das so die Rock am Ring-Übertragung von dem Red Hot Chili Peppers Konzert. Und ich bin immer wieder erstaunt, ich bin ja selbst nicht der beste Sänger, ich bin immer erstaunt, wenn ich die Red Hot Chili Peppers gucke, wie schlecht der Sänger singt. Das ist wirklich wahr. Der Sänger von den Red Hot Chili Peppers ist ein unfassbar schlechter Sänger. Und wenn man sich den mal genau anguckt, den fanden immer die Frauen geil. Das ist ein geiler Typ, so lange Haare, West Coast und so. West Coast. Und alle fanden den geil. Aber irgendwie muss man ehrlich sagen, der hat auch noch nie was anderes gemacht, außer bei den Chili Peppers zu singen, weil der muss ganz lange üben dafür. Und dann haben
warum
die neuen
Gitarristen. Warum findest du den geil, West Coast? Warum findest du den geil? Ja,
West Coast. Ja, West Coast. Lange Haare, langer Schwanz, West Coast. Ja, so, das sind so assoziieren. Haben wir doch darüber geredet. Ey, Männer sind voll die Showies, außer sie sehen voll süß aus. Haben wir doch eine letzte. Und das ist ja auch so. Also der hat irgendwie, der hat dann sowas ausgestrahlt und in den 90ern hat ja jeder lange Haare gehabt, jeder Typ. Das ist ja auch, es gibt von Wiglaf Droste die schöne Geschichte, der zopftragende Mann, den kann ich mal empfehlen, die gibt es gleich auch bei YouTube. Egal. Also auf alle Fälle war ich dann erstaunt, wie langweilig das Konzert war und seit John Frusciante weg ist, der wirklich der Ausnahmegitarrist, der wirklich auch schon jetzt zum 2. Mal ausgestiegen ist, nicht mehr dabei war, haben sie jetzt Josh Klingenhofer in der Band, das hat alles nichts mehr. Das
14-Jähriger, ne?
Ganz nee, der jung. Ist aber auch wieder jung, aber nee, so, der ist schon 35.
Frusciante finde ich geil, erst tätowiert, dann weggelasert, so oldschool mit Brandnamen und die Brandnamen dann wieder übertätowiert. Das muss man schon mal
das bringen. Hat übrigens auch Dave Grohl gemacht.
Dave Gahan,
meine ich, genau. Dave Gahan gemacht von Depeche Mode. Auf alle Fälle habe ich dann, um nochmal kurz die Geschichte zu Ende zu führen, mir nostalgisch ein paar Live-Auftritte auf YouTube angeguckt von den Red Hot Chili Peppers in den 90ern oder jetzt in den Nullerjahren mit John Frusciante in der Gitarre und der wirklich ein unfassbarer, also der hat diese meisten geilen Songs geschrieben und die geilen Gitarrenlicks und so. Und dann war da ein Konzert von 96 oder 98 in New York. Und dann ist das Publikum so abgegangen und dann habe ich nochmal im Vergleich Rock am Ring angemacht auf Arte und da waren alle mit dem Handy zugange und dann hat wirklich auch einer zufällig darunter geschrieben bei den YouTube-Kommentaren, wisst ihr, warum die Leute so abgehen? Keiner hat ein Handy, keiner hat sich für irgendwas anderes interessiert. Die haben mega viel Geld gezahlt. Die wollten 2 Stunden lang diese Band sehen. Und ich will auch echt nicht so ein pöbelnder Typ sein, aber es ist wirklich wahr. Was da verloren gegangen ist an Leidenschaft oder auch an diesem magischen Moment, wenn eine Band auf der Bühne steht und die kann sich sicher sein, dass alle im Publikum gerade in die Richtung Bühne schauen und alle Bock haben, jetzt das Konzert zu sehen, weil sich alle seit Wochen darauf freuen, anstatt auf ihrem verfickten Handy noch ein Foto zu machen oder rumzutippen. Das ist das wirklich, was das hat so viel kaputt gemacht. Das hat so viel Atmosphäre kaputt gemacht. Und deswegen überlege ich nämlich, die nächsten Touren noch in Theatersälen zu spielen, weil da schämt man sich noch ein bisschen, das Handy rauszuholen. Ich war neulich bei einer Lesung, da hat keiner das Handy rausgeholt, auch weil man das irgendwie unangenehm findet. Ich weiß nicht,
Sitzkonzerte musst du machen. Du musst
oder Sitzkonzerte. Aber es ist wirklich so viel, finde ich, so viel von dieser Magie eines Konzertes geht dadurch kaputt, wenn du da in so mit vielen Menschen da bist und auf einmal ist nur einer neben dir irgendwo und du siehst ihn so desinteressiert am Handy rum, dann möchtest du ihm das liebste aus der Hand reißen und über den Kopf schlagen. Das ist einfach wirklich, du kannst das immer benutzen, aber wenn du wirklich viel Geld bezahlt hast für ein Konzert und dann nicht dabei bist, das ist echt scheiße. Dann ist dein Leben wirklich, wie wir neulich diese Louis C.K. Aussage gesagt haben, Leben immer nur Mittel. Das ist immer nur Handy, Mittel geil. Nie mal richtig geil oder richtig scheiße, sondern das ist immer nur Mittel. Und bei Konzerten, finde ich, merkt man das ganz besonders. Wir spielen Samstag, also wir haben gestern unser erstes Konzert gespielt in Konstanz.
Konstanz. Aber haben doch letzte Woche zum ersten Mal wieder seit 30 Jahren zusammen auf einer Bühne gestanden und haben auch zusammen gesungen ein Lied.
Ja.
Gibt kein Handy-Video davon. Haben die irgendwie hinbekommen?
Ja, wahrscheinlich haben sie es verboten vorm Auftritt.
Und auf die Schweden hört man noch.
Ja, kann sein.
Was für einen Song hören wir denn jetzt, Olli, von Bruce Springsteen?
Jetzt hören wir von Bruce Springsteen, also meiner Meinung nach der Song, also der beste Bruce Springsteen-Song aller Zeiten, weil in diesem Song ist alles drin, auch übrigens Vergebung, Demut und die Hoffnung nach einem besseren Leben. Ich hoffe, den Song gibt es. Der Song heißt Thunder Road, aber in der Piano-Version von dem Boxset 75 bis 85, Bruce Springsteen and the E Street Band Live. Und diese Version. Erster Auftritt in London. Und dann kommt er auf die Bühne und eigentlich ist es ja ein rockiges Lied und spielt das nur, ich glaube, Roy Bittan ist am Klavier, spielt Klavier und Bruce Springsteen singt diesen Text. Und jeder, der dieses Lied nicht kennt, bitte jetzt einmal ganz kurz Google benutzen, Thunder Road Lyrics eingeben und einfach diesen Song hören in dieser unfassbaren Version und dazu den Text mitlesen.
Und ein Handyvideo machen davon, wie ihr das auf
YouTube guckt. Und dann ein Handyvideo, wie ihr das auf YouTube guckt und dann online stellen und dann mit Bluetooth über eine Schokodose gehen und dann könnt ihr vielleicht auch irgendwann Spotify empfangen, unsere neue Sendung. Hier ist Bruce Springsteen, Thunder Road. Jetzt einfach mal anklicken, durchatmen. T.S. Ullmann ist heute zu Gast. In der Live-Version. Ja. Genau, bis gleich.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Na klar, 85 Rock am Ring hat das noch jedem gefallen, aber inzwischen weiß ich auch nicht mehr. Also als die Red Hot Chili Peppers auf die Bühne gekommen sind, da habe ich gedacht, im Publikum hat kollektiv das Publikum gedacht, oh, hier hat heute Abend keiner mehr Sex. Also das hat die dann, also es war dann auch egal, komm, ich will es auch nicht über die Lästern. Haben tolle Lieder gemacht, Under the Bridge.
Vergebung und Demut. Heute ist der 12. Juni, hier ist fest und flauschig. Und wir sind in einem Alter, dass wir Rock am Ring, also ich ja sowieso, ich war sowieso nie live, aber Oliver hat Rock am Ring dieses Mal bei Arte geguckt. Einfach mal, um sich die Füße nicht nass zu machen. Und wenn man nicht mehr möchte, kann man einfach umschalten. Man ist in so einem Alter, ist einfach in so einem Alter. Olli, ich habe was rausgefunden für dich.
Für mich?
Und zwar, es gibt ja zurzeit ein politisches Beben durch Deutschland. Der Bundespräsident, Joachim Gauck, der beste Bundespräsident aller Zeiten. Was hat der für Impulse in dem Land gegeben? Was geht es dem Land besser seit
der der große Charismatiker.
Der hört jetzt auf. Hört jetzt auf. Und weil du ja über 40 bist, ich nicht, ich würde mich sonst selbst bewerben, aber weil du, hätte ich folgende Frage. Also ich habe mehrere E-Mails bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren als Bundespräsident. Habe ich immer geantwortet, kann ich nicht, aber ich würde Olli mal fragen, weil der ist, wie alt bist du jetzt, 41 ungefähr, ne?
42.
Ja, du dürftest Bundespräsident werden. Ich wollte dich mal fragen, ob es theoretisch was wäre und dann soll ich dir direkt von Marek Lieberberg fragen, ob du dann Bock hättest, wenn du Bundespräsident bist. Rock im Schloss. Rock im Schloss mit Olli Schulz. Schön die Wiese absperren, so ein paar Dixies hinstellen und dann wird das ein bisschen kaputt getrampelt.
Hätte ich mega Bock drauf. Ich glaube, ich kann nicht mehr Bundespräsi werden. Dafür ist einfach weil ich habe wirklich einfach ein paar, mein polizeiliches Führungszeugnis, das sind ein paar Einträge. Also einer wegen Körperverletzung, Also der ist wirklich 20 Jahre alt.
Doch, ich stehe doch nicht mehr drin, wenn das 20
Jahre alt ist. Gehen wir an die Akte ran mit Tippex. Ich hab, das ist wirklich eine Geschichte. Ich habe in meinem ganzen Leben mich wirklich wenig gehauen. Also halbwegs wenig. Aber ich habe 1996 beim Udo Lindenberg Konzert, da ist er 50 Jahre alt geworden, einem Gast in die Schnauze gehauen. Und darüber bin ich jetzt nicht stolz. Da ist auch nichts, warum ist ich jetzt mit...
Der Gast ist später Autor geworden, hat ein wahnsinnig erfolgreiches Buch und ist...
Das ist heute Gast bei uns, T.S. Ullmann.
Und hat die Nase kaputt. Boah.
Hat die Nase kaputt und ist dann später im Drogensumpf abgetaucht und wurde dann von Axel Springer aufgefangen.
Naja,
ist egal. Nichts gegen BVSB.
Ich bin so ein bisschen demütig heute, Jan. Deswegen erzähle ich auch diese Geschichte, weil ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, dass man ja auch so gerne rumpöbelt, so gerne mal austeilt, aber tief im Herzen möchte ich einfach, dass alle Leute alt werden und alle glücklich werden und dass nichts Böses mehr auf der Welt passiert. Und tief in meinem Herzen bin ich wirklich kein Apokalyptiker, sondern jemand, der auf der Suche nach Frieden ist. Und in dieser Sendung hier macht das wahnsinnig Spaß und ich mecker so gerne gegen Bands und alles Mögliche. Und auch diesem Typen, dem ich damals vor 20 Jahren in die Schnauze gehauen habe.
Aber einfach so ohne Grund? Oder
nein, was war denn? Ich habe Karten gerissen. Udo Lindenberg hat als er vor Sporthalle gespielt. Das war übrigens vor seinem großen Comeback. 7000 Leute passen in die Sporthalle. Ich glaube, es waren höchstens 3000 da. Es war sein 50. Geburtstag. Es war echt nicht gut besucht. Und Udo Lindenberg hatte damals auch nicht die allergeilste Band und auch nicht die geilsten Platten gerade rausgebracht. Und dann waren da so die Fans und dann wollte einer mit einer Bierdose rein. Und das ist nicht erlaubt, dass du mit einer Bierdose aufs Konzert darfst. Das ist ganz klar. Und dann habe ich dem gesagt, hier, du musst die Bierdose hier lassen. Und dann hat er mich irgendwie, was willst du denn, du Lappen? Und hat so Witze gemacht. Und dann haben die Leute drumherum, und ehrlich gesagt war der auch halbwegs witzig noch, was bist du denn hier eigentlich? Bist du hier so ein Lakaie oder was mit so einem Ordnerhemd und so? Ne? Und hat sich so ein bisschen über mich lustig gemacht. Er hat mich gedemütigt. Und ich war an dem Tag auch irgendwie dünnhäutig. Und wie gesagt, ich erzähle diese Geschichte nicht jetzt mit Stolz, weil ich würde es natürlich heute anders machen. Aber dann hat er irgendwie das dreimal versucht, da reinzukommen. Und ich habe ihm so immer den Arm hingehalten, dass er nicht durch kann durch diese Schleusen, diese Sperren, wo man so längs geht, wenn man aufs Konzert rein will. Und dann ist er rausgegangen. Und dann kam er wieder und hat aber ganz billig die Dose einfach nur unter der Jacke gehabt, dass das jeder sehen konnte. Und habe gesagt, so jetzt reicht's. Und wollte da so reingreifen und ihm die Dose dann nehmen. Ich meine, sonst kommst du nicht rein. Und dann hat er mir so mit der flachen Hand auf den Oberarm gehauen. Und das hat so ein bisschen gezwirbelt. Und dann habe ich aus Versehen volle Pulle einmal ins Gesicht geschlagen. Und dann ist der umgefallen. Und das haben alle Leute gesehen drumherum. Und ich und alle haben es gesehen. Da standen noch 1000 Leute draußen. Und alle standen drumherum. Und ich bin dann ganz schnell, so meinte so ein anderer Typ, René, der auch Ordner war, ey Olli, geh mal ganz schnell rein. Dann bin ich so reingegangen. Das war total dumm, dann auch noch so sich verstecken, weil man ja Ärger kriegen könnte. In dem Augenblick, in dem ich reingehe, springt aber ein Typ über den Zaun, über die Absperrgitter, kommt auf mich zu und sagt, Kripo Hamburg, guten Tag, Schulz, und sagt seinen Namen und sagt, meinen kannte er nicht. Und meinte, kann ich Sie mal ganz kurz sprechen? Ich bin hier privat eigentlich im Konzert, aber ich habe das gerade gesehen. Und dann ist er zu dem Typen gegangen, der ist inzwischen bei den Sunnies gewesen. Und dann hat der Polizist zu dem Typen gesagt, machen Sie eine Anzeige. Ich habe es gesehen, ich bin der Zeuge. Sie können den Mann anzeigen, zeigen Sie ihn an. Und dann meinte er, nee, ich will den nicht anzeigen, weil das war ja auch ein bisschen scheiße und so. Und dann wollte ich mich schon mit dem wieder vertragen. In dem Augenblick hat dann der Polizist gesagt, gut, dann mache ich die Anzeige. Das kann ich auch selber machen. Und dann hat der Typ die Anzeige gemacht und ich habe mich bei dem Typen dann auch noch entschuldigt. Natürlich auch nicht so richtig, weil ich dann irgendwie weiterarbeiten musste. Und irgendwie dachte ich auch damals ich war damals 22 Jahre alt und dachte, ich bin dann auch irgendwie im Recht oder sonst was. Natürlich war das die dümmste Idee. Als Ordner bist du dafür da, um Gäste zu beschützen. Muss mir ja gar nicht erklären. War keine Sache, auf die ich besonders stolz bin.
Und mit Gericht und so, oder? Mit Gericht und so?
Nee, wurde dann eingestellt wegen Geld, wegen Geldzahlung. Also mit Geld habe ich das hingekriegt. Und das,
aber
und
dann, ist es doch in keiner.
Das war irgendwie, also ich habe ein paar Jahre später, habe ich mal von so einem anderen Polizisten, Kollegen hat meinte, doch, da sind ein paar Einträge, auch der wegen Körperverletzung ist noch drin. Und Bad Karma, ein Jahr später habe ich aufgelegt im Grünspan, das ist ein Laden in Hamburg, und gehe mit zwei Plastiktüten behängt noch zu Hasburger, sind da drei Jugendliche, machen sich lustig über mich und ich sage mir, ey, lasst mich in Ruhe. Bam, habe ich ein Ding sitzen, zwei Zähne rausgeschlagen, und zwar die beiden vorderen, und ich den Typen hinterhergelaufen, große Freiheit, und meinte, ihr Schweine, meine Zähne, und lauf den hinterher mit ausgeschlagenen Zähnen. Klingt das alles witzig, damals war es gar nicht witzig, und hatte zwei Plastiktüten mit Platten hinter ihm und ich schweine. In dem Augenblick kommt aus der Schmuckstraße ein Polizeiwagen gefahren. Polizist steckt aus und meint, was ist mit dir los? Ich so, mir haben die Zähne ausgeschlagen. Der Polizist, keine Sorge, die kriegen wir. Der Typ steigt in den Wagen. Polizei, suchen den, finden den, rufen mich an und sagen, hier, wir haben den Typen, alles ist gut so. Die den Typen festgenommen, der hatte auch noch die Abdrücke von meinen Zähnen in seiner Hand. Das ist kein Witz.
Haben sie so mit Gips ausgegossen und irgendwie die Kriminaltechnik.
Und weißt du was, und dann hätte ich eine Anzeige und Schmerzensgeld kriegen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich weiß bis heute, wie der
Vollidiot.
Ja, ich weiß bis heute, wie der Typ heißt. Sein Vorname ist Hagen. Nachname sage ich.
Später bei den Ärzten Bass gespielt.
Ja, Nachname sage ich nicht. Und ich habe dann aber eine Sache gemacht tatsächlich. Ich habe seinen Vater angerufen. Und das war damals meine Aktion von, ich wollte auch nicht vor Gericht, ich will auch niemanden anzeigen oder sonst was. Aber ich habe dann die Nummer im Telefonbuch von dem Vater, weil der kam eigentlich nicht aus Hamburg, ist nach Hamburg zugezogen, und habe den Vater angerufen und habe dem Vater die Geschichte erzählt. Und der Vater ist im Boden zusammengesunken und meinte, ey, es tut mir so leid, das ist, mein Sohn ist eigentlich nicht so, aber der ist gerade in so einem Alter, der säuft auch viel und so. Und ich habe das auch schon mitbekommen und so. Ich weiß nicht, was der Vater mit ihm gemacht hat oder noch mit ihm geredet hat, aber ich fand das damals irgendwie die coolere Strafe, den Vater anzurufen. Obwohl ich damals 23 war, das irgendwie, keine Ahnung. Aber das war dann das Einzige. Ich habe den dann nie wieder mich darum gekümmert. Naja, das war jetzt die großen
Demut und Vergebung. Passt genau rein.
Ja, passt
Demut
doch.
Ja, passt so ein bisschen. Doch, genau.
Hast du was im
die schöne Seite der Selbstjustiz.
Thies, hast du was stehen irgendwo im polizeilichen
Führungszeugnis? Ehrlich gesagt nicht. Habe ich irgendwas?
Frag mal Jan, ob er gerade was stehen hat.
Halt's mal.
Ich irgendwas? Ich hatte mal den Führerschein weg, aber nicht wegen zu schnell fahren. Das ist aber auch schon 12 Jahre her.
Ja. Sondern wegen zu gut gefahren.
Zu sicher, zu umsichtig gefahren. Da kommen die anderen nicht mit klar.
Herr Ullmann, Sie setzen ihre Mitbürger unter Druck.
Das letzte Mal war ich bei den Cops, als der Hund von meiner Freundin überfahren wurde. Und sowas. Dann haben wir den nach Herrn Moor gekachelt, haben den da beerdigt. Und dann war dann so ein Polizist. Der Hund war dann in der Asservatenkammer, weil ich ganz schnell los musste.
In so einem großen Sitz.
Du hast bei Paul Weller gespielt.
An dem ich nicht konnte. Morgens wurde mein Hund überfahren. Nachmittags bin ich nach Münster mit dem Zug. Und abends habe ich für Paul Weller eröffnet, gespielt. Und da hat der Vater von Paul Weller gesagt, if your dog dies, it's something like your kid dies. Das fand ich natürlich ganz gut so. Und dann am nächsten haben wir den Hund abgeholt und der war dann halt in dieser Tiefkühldrogen irgendwas da unten im Keller und so. Kam so ein Polizist, ich hab da nochmal reingeguckt in den Karton, der sieht aus, als würde er schlafen.
Siehst du?
So ist das.
Ja, das sind die großen 5 tröstenden Sachen, wenn das Haustier stirbt.
Ich hab den Vorschlag bekommen von einem Zuhörer, die großen 5 Ereignisse unserer Kindheit. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Wollen wir das machen?
Also ich meine, das ist jetzt sehr persönlich, aber man kann das ja so ein bisschen
abschwächen. Also nicht die persönlichen Sachen.
Happy Weekend
nicht
auf dem Parkplatz gefunden. Aber die Sachen, an die man sich so erinnern kann. Also die großen 5.
Als ich einen Handjob im Uferpalast bekommen war von Rebecca aus.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Quatsch.
Davon
am Gänsemarkt oder was?
Im Gänsemarkt.
Nicht dein Ernst.
Bei Cocktail mit Tom Cruise.
Cocktail.
Das erste Mal. Rebecca hat zu mir gesagt, wenn ich mit ihr ins Kino gehe und Cocktail mit Tom Cruise
gucke, kommst du mit dem Schleudertrauma wieder raus.
Ja. Und dann bin ich mit ihr hingegangen.
Runterholen darf.
Ja, und dann bin ich mit ihr zu Cocktail gegangen.
Ja. Das ist willkommen bei Fest und Flausch.
Unter allen Millionen Filmen auf der ganzen Welt warst du in Cocktail.
Ja, ich war in Cocktail.
Geil. Die Sendung, wo auch mal eine Frau zuhören kann und trotzdem immer angenehm unterhalten wird. Herzlich willkommen hier bei ihrer Gender-Show. Am Sonntagnachmittag bei Spotify.
Wieso ist das schlimm, wenn man mal erzählt, dass man, ey, mein Gott, mit 15 oder 16, wenn das erste Mal so erotische Gefühle aufkommen und mir einen.
Wir haben uns folgende.
Das ist doch gar nicht Situation. Frauenfeindlich. Das ist doch
Wir haben uns weder klar gegen David Garrett positioniert. Wir haben uns auch nicht ins Team Gina Lisa eingereiht. Und jetzt kommt noch so eine Handjob im Uferpalast-Geschichte hinten dran. Wir haben, ich glaube, 80% der Frauen, die uns hören, und das sind sowieso nur 20, haben wir jetzt verloren. Jetzt sind wir hier diese Männer. Doch, natürlich.
Und das ist das Apokalyptiker-Herz in dir, das immer davon Schlimmsten ausgeht. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, ich will mich jetzt einfach nicht zu David Garrett positionieren, weil der Typ mich nicht interessiert, weil mich sein Privatleben nicht interessiert und weil man doch gar nicht weiß, was genau vorgefallen ist. Oder soll man sich jetzt, also ich meine, auf welche Seite schlägst du dich? Auf die Seite von diesem, der aussieht, als wenn er geschminkt ist, dieser Teufelsgeiger, oder auf die Seite vom Escort-Girl? Also das ist doch beides nicht so
Sibylle Berg hat geschrieben, sie findet das scheiße, dass immer, wenn's in den Artikeln ums Escort-Girl gibt, die immer bebildert wird mit einem Foto, wo sie im Bikini irgendwo rum sich wälzt.
Weil ja, wenn die halt wenig andere Fotos aber auch von sich preisgeben, außer die im Bikini.
Ja, und ich hab gedacht, ich finde es genauso ungerecht, dass David Garrett immer halt aussieht wie David Garrett, immer eine fucking Geige am Ohr hat. Das ist genauso
furchtbar. Ja, aber eine Geige ist also ja schon was anderes als ein Dekolleté.
Ja, das stimmt. Mit einer Geige kann man
auch fiedeln, oder was?
Oh Gott. Das ist heute irgendwie nichts. Wir haben zu viel Testosteron in der Sendung.
Keine Aussage bei schwebenden Verfahren.
Das stimmt. Wem sagst du das?
Außerdem,
wir
haben doch beide festgestellt, dass wir eine starke schwule Ader haben.
Haben wir nicht. Ich habe von Tuten keine Ahnung.
Ich habe neulich einen guten Witz gehört. Soll ich noch einen Witz erzählen kurz? Bitte gerne. Pass auf. Sagt die Ehefrau, geht zum Mann und sagt so, du Schatz, ich wollte dir, ich wollte gleich für dich einkaufen gehen, dann wollte ich dir was zu essen kochen, dann wollte ich dein Bett machen, dann wollte ich für dich den Fernseher anmachen, dann wollte ich dir nachher noch ein bisschen was Schönes tun nachher, wenn wir im Bett liegen, und dann wollte ich dir noch irgendwie einen schönen guten Abenddrink hinstellen. Sagt der Mann, ich höre hier immer nur ich. Finde ich ganz gut.
That's born in America. Ich möchte mir einen Song wünschen.
Ja, dann wünsch dir doch mal einen Song.
Der einzigen großen bekannten Gruppe aus meinem Heimatstadtteil, aus Bremen-Nord, die einzigen, die es musikalisch nach Berlin geschafft haben.
Dimple also, Mainz oder Element of Crime?
Dimple Mainz hat ja auch aus Bremen, stimmt.
Die Dimple Mainz, aber nicht aus Bremen-Nord.
Die Dimple Mainz hatten so tolle Texte wie rostiges Metall rutscht in den Darm, wenn die Nonnen ohne Sattel Fahrrad fahren.
Ja. Ich bin Alkoholiker und du bloß Epileptiker.
Stimmt,
das da wird Kehr noch auf Kehr gereimt.
Ist geil.
Die Dimple Mainz habe ich damals gesehen.
Der Sänger ist grün-weiß angemalt, nackt durch die Bremer Fußgängerzone gerannt, als Bremen Meister geworden ist.
Genau. Die Dimple Mainz.
Falsch. Es sind die 50 Pants.
Ach.
Ist mehr so was für jüngere Leute.
Ja, kenne ich.
Der Song heißt Löpp, aber ich finde das allein sympathisch, dass wirklich niemand was versteht, was sie singen. Sing auf platt. Und hier ist Löpp, The 40 Pants vom Album Dialektro. Das kann man ganz gut hören. Ist aus Fegesack gekommen, die.
Ja. Yeah.
Okay. Malte kenne ich.
Ich habe mal mit denen zusammen gespielt. Ich glaube, die waren ganz nett.
Wirklich ganz nett. Und wirklich.
Oder irgendwas habe ich auch mal mit denen zu tun gehabt. Oder habt ihr irgendwo ein Festival gespielt? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass das.
Einmal die Schneidezähne ausgeschlagen, weil er mich komisch angeguckt hat. Demut und Vergebung. Gleich mehr hier bei Fest und Flauschig. In Spotify oder auf Spotify.
Das ist der Mann, der die Handynummern von Madonna und Britney Spears in seinem Telefon gespeichert hat. Dabei schaut David Guetta auf den ersten Blick aus wie der nette Vorstadt-DJ von nebenan. Doch der Franzose hat ein unfassbares Arbeitstempo. Tagsüber komponieren, nachts eigene Live-Auftritte.
Ja, hallo, ich bin David Guetta und ich habe die Nummern von Madonna und Britney Spears in meinem Handy abgespeichert. Tagsüber komponiere ich Lieder und nachts habe ich eigene Live-Auftritte.
Guetta ist Perfektionist. Starallüren kennt er nicht. Pünktlichkeit, Freundlichkeit, all das ist für David wichtig.
Ich bin Perfektionist. Starallüren kenne ich nicht. Pünktlichkeit und Freundlichkeit sind für mich wichtig.
Und auch Kleinigkeiten können den Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Und auch Kleinigkeiten können mich als Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Es klingt ein wenig abgedroschen, wenn wir jetzt sagen, der zurzeit erfolgreichste Musikproduzent der Welt ist auf dem Boden geblieben. Allerdings trifft es es genau. David würde sich nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen, sagt er. Er will einfach nur, dass die Menschen seine Musik mögen.
Ich würde mir nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen. Ich will einfach nur, dass die Menschen meine Musik mögen.
Von David Garrett zu David Guetta ist es nur ein sehr, sehr kurzer Weg, weil beide auch die gleiche Frisur haben. Ne?
Man hat die auch noch nie zusammen auf einem Foto gesehen. Es kann sein, dass es vielleicht eine und dieselbe Person sind. Hier ist Fest und Flauschig bei Spotify mit Thees Ullmann, der ist zu Gast heute, der berühmte Bestseller-Autor. Guck mal, jetzt sage ich Bestseller-Autor zuerst.
Ja.
Und dann Musiker. Aber es eigentlich tut man ihm nur Unrecht. Musiker ist, und ja. Bestseller.
Hast du damit ein Problem, wenn man dich jetzt mehr aufs Buch reduzieren würde? Weil guck mal, bei mir war es ja so, ich mache lange Musik und auf einmal ist man im Fernsehen und dann hieß es über der Comedian und so. Aber wie ist es bei dir? Ist das ein Problem, wenn du auf einmal jetzt... Nee. Bestseller-Autor ist ja auch viel geiler als Comedian.
Ja, ich weiß, das ist... A, will ich das gar nicht da groß drüber nachdenken und B, bringt mir das beides wahnsinnig viel Spaß und C, trete ich mit beiden Sachen auf und da habe ich festgestellt, dass es vom Gehirn schon sehr das Gleiche ist, aufzutreten. Ob jetzt mit der Band oder mit dem Buch, so gibt natürlich...
Ach komm, aber lesen ist doch schon einfacher, als sich da abends so zu verausgaben, oder? Mit Musik.
Ja, man sitzt da auch ganz alleine, ne? Also dieses Zimmern im Gehirn, dass man da wirklich alleine sitzt, das ist schon ganz doll, aber ich finde das ja auch geil, wenn das doll ist.
Das ist wie beim Sterben später, das macht man ja auch alleine.
Ja, aber vielleicht habe ich das auch wirklich ein bisschen genossen, so nach 15 Jahren, 20 Jahren irgendwie immer unterwegs, immer steigt mal jemand aus, immer wieder Soundcheck, immer reißt eine Gitarrenseite. Ja. Also ich hätte ja auch lesen können, wenn da irgendwie die Anlage ausfällt und sowas.
Und man kriegt schönere Hotels, wenn man alleine unterwegs ist, weil man nicht so viel Kosten hat und dann kann man sich ein bisschen, ne, kannst du schön
bei mir kriegt die ganze Band immer 5-Sterne-Hotels.
Auf Quatsch.
Aber ein Zimmer nur natürlich, ne? Also
alle in eins und Olli in der Suite drüber. Die.
Habe ich mal die Geschichte erzählt, glaube ich, dass wir mal gespielt haben auf einer unserer ersten Touren in Österreich und dann mussten wir alle beim Veranstalter schlafen, der uns nicht gesagt hat, dass er nur eine Einzimmerwohnung hat. Und als einziger hat der Veranstalter auch noch ein Mädchen abgeschleppt vom Konzert und die dann auch noch in dem Raum, also mit der zusammen Sex gehabt, wenn wir alle da in Schlafsäcken drumherum lagen. Das war das Erbärmlichste überhaupt. Und morgens, weil dann irgendwie Strom, bei dem war Strom abgestellt worden, weil er die Rechnung nicht gezahlt hatte, fällt das Tageslicht, wir hatten die ganze Nacht über das Zimmer nicht gesehen, fällt Tageslicht ins Zimmer, ganze Wohnung dicht, tapeziert mit böse Onkelspostern. Ja, die haben mir damals für eine schwere Zeit geholfen. Die bedeutet mir total viel, die Band. Das war damals, als ich wegen Schore im Knast war und so. Da hat er uns noch versucht, kein Witz, da hat uns der Veranstalter versucht, als er das Heroin die beste Droge der Welt ist. Und für ihn ist das keine Droge, sondern Soulfood. Das Soulfood für mich, hat er gesagt. Wirklich, alter Schwede. Bevor man irgendwo mal ankommt, ne? Also das muss man auch mal sagen, Leute, die ja immer vorwerfen, dass man jetzt ja irgendwie ein Kommerzschwein geworden ist, aber die Jahre davor, ne, die rechnet einen keiner mehr an, das ist es nämlich, diese ganzen Jahre. Und deswegen nehme ich auch so Kritiken nicht so ernst, weil die Jahre davor, wo du alleine auf dem Sofa beim Böse-Onkel-Veranstalter geschlafen hast, der dir Heroin andrehen wollte, das wird nicht mehr berechnet.
Das ist Soul Food.
Ja.
Also nichts los, aber geiler.
Ja, es war alles viel geiler damals. Sag mal, darf ich ein bisschen Ego-Gewichse heute betreiben?
Warum denn nicht, Olli? Ausnahmsweise mal, machst du ja sonst kaum.
Das ist unsere Plattform. Ich bin nicht mehr im Fernsehen oder irgendwo anders gerade, muss hier den ganzen Scheiß erzählen.
Weil du eine Woche nicht bei Halligalli warst oder warum bist du jetzt nicht mehr im Fernsehen?
Nee, weil ich momentan auch generell das ganz schön finde, dass man nur noch diese Sendung macht. Also das ist auch so, ich hab mich gerade mit Tees draußen unterhalten. Jetzt kommen wir hier eine Lobhudelei für dich, eine ganz kurze, Jan. Und man hat sich darüber gehalten, wie vergänglich das alles geworden ist. Da gibt es auch unsere lieben Kollegen oder so, die jeden Samstag eine Samstagabendschuh machen müssen oder irgendwas, aber keine Sau redet mehr darüber. Und dann ist uns wirklich beiden aufgefallen, die einzige Sache, worüber man echt noch geredet hat, sind zum Beispiel deine Sachen gewesen. Ich weiß, das ist jetzt doof, ich muss jetzt auch gar nicht sagen, ach, hör auf und so, aber es ist wirklich so, es gibt ja nichts Vergleichbares, so Sachen, wo man drüber redet am nächsten Tag noch oder irgendwie große Sachen, außer so ganz wenige. Da kannst du ein bisschen stolz drauf sein, das kannst du gehen oder das ist auch doof finden, aber ist auch ganz schön. Der gehen
gerade während deines Komplimentes?
Der kann damit nicht umgehen, Jan.
Die Leute aus Bremen, da kriegen sie mal ein Lob vom Hamburger. Und dann kommt es auch.
Das Problem ist einfach.
Ich dachte, die Hälfte deines Monologs, du redest über Tees. Deswegen habe ich erst später eingestiegen mit meiner.
Nee, wir haben über dich geredet, tatsächlich. Ja, das ist ja nett. Wirklich so. Wirklich das, ich meine, früher in den 90er Jahren war es ja so, wenn Harald Schmidt lief, dann weiß ich noch, da haben wir am nächsten Tag gearbeitet, da haben die Leute gesagt, hast du Schmidt gesehen? Hast du das gesehen? Diese Einspieler oder da verschiedene Sachen so. Und es ist ja alles so vergänglich geworden und so. Es ist, also momentan, oh Gott, jetzt kommt wieder depressives Gelaber, aber es hat ja alles nicht mehr so einen großen Wert. Also, weil es alles sehr beliebig geworden ist und es sich alles so verschwimmt. Ja.
Oder? Ich finde es schön, dass man dieser Beliebigkeit, ich sehe es gerade hier im WDR-Fernsehen, wieder eine meiner Lieblingssendungen entgegensetzt. Neben Lenzen Live. Lenzen Live, ohne Scheiß, ich glaube, es kommt immer dienstags.
Lenzen und Partner, der mit dem Oberlippen.
Genau,
Lenzen der deutschen Gerichtsszene.
Absolut fahrlässig. Der macht einfach das Mikrofon auf und die Leitungen werden geschaltet und Leute können anrufen, wenn sie eine Frage zum juristischen Thema haben.
Wo läuft Abends das?
Um 23 Uhr, Sat1 Gold. Also noch besser als Sat1.
Kann ich noch nicht mal
Gold-Variante.
Ich kann es auch nicht empfangen.
Und das ist wirklich fahrlässig, weil dann teilweise wirklich extreme Rechtsfälle da irgendwie komplizierte Sachen abgefragt werden. Und der einfach dann immer so, ja,
das kriegen wir hin.
Kriegen wir irgendwie hin. Haben Sie schon mal überlegt, wenn Sie da mal ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel dran gehen, ob Sie das mal ein bisschen fester ziehen, ob das dann funktioniert? Also wirklich so ganz fahrlässige Sachen. Und ich gucke mir das an und freue mich darüber. Also wie Domian, nur in absolut verantwortungslos. Und jetzt meine zweite Lieblingssendung, Ihre Meinung im WDR-Fernsehen. Jetzt läuft's wieder. Zum Thema, rutschen wir alle in die Altersarmut ab? Und du kannst dir vorstellen, dass brennende Mistgabeln und Fackeln, Reisigbündel werden geschwenkt und wie heißt er noch? Walter Riester. Walter Riester sitzt da. Er sieht nicht gut aus. Ob er es bis zur Riester-Rente schafft, hat Walter Riester eigentlich Riester-Rente?
Ich weiß nicht, wie alt ist er denn überhaupt jetzt?
Sieht aus wie von außen 90 vielleicht. Aber ist er auch. Weiß ich nicht.
Ja.
Ganz tolle Sendung. Man wird als Zuschauer da abgeholt, wo man ist und da direkt auch wieder nach der Sendung rausgelassen, wo man ist. Man versteht überhaupt nicht, worum es geht. Nur die Leute lassen mal ein bisschen Dampf ab. Das finde ich toll. Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben?
Ich wollte eigentlich erzählen, dass mir jemand ein Foto geschickt hat vom Typen, der hat sich meinen Kopf auf den Unterarm tätowiert.
Das hast du mir auch geschickt?
Ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist Wahnsinn.
Dein Gesicht auf dem Unterarm, das ist wirklich. Das
und es ist nicht die schlechteste Tätowierung.
Ja, und es ist wahnsinnig gut tätowiert. Und die Sache ist die, ich habe in der letzten Sendung noch darüber gemeckert, dass ich, also, weiß nicht, gemeckert haben, wir haben öfters mal über Tattoos lustig gemacht, weil wir beide aber auch zu feige waren, Tees, glaube ich, genauso, uns ein Tattoo zu machen. Und weil wir auch irgendwie, wahrscheinlich, weil wir so hin und her, so ambivalente Typen sind, die für nichts stehen.
Ich fand's immer scheiße. Nee, sorry, ich fand's immer scheiße.
Fandst du es, hast du mal darüber nachgedacht, Tees, dich tätowieren zu lassen?
Niemals wirklich. Ich glaube so mit 15, als ich nicht durfte und dann war ich immer wirklich alle 20 Minuten irgendwo anders mit dem Kopf.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ, der sich meinen Kopf auf den Unterarm tätowiert hat, diese Sendung auch hört, ist ja relativ groß.
Müsste man zugeben, ja.
Ja, deswegen habe ich auch keine Lust mehr, mich über Tattoos lustig zu machen. Und ich muss eine Sache sagen, ich finde, ich bin ein sehr gutes Tattoo-Motiv. Weil ich für so viele verschiedene Sachen stehe. Weil die meisten Tattoos, ein Anker steht, ich brauche Halt im Leben.
Oder ich bin gerade nach Hamburg gezogen.
Oder ich bin gerade nach Hamburg gezogen. Oder was machst du denn noch? So eine Acht mit so einer Flamme, das ist so mit so einer Billardkugel. Ich bin billardsüchtig, genau.
Ich zündel gern.
Und wenn du Ornamente hast, heißt das, ich interessiere mich für
gläubig.
Ich bin gläubig, genau. Und wenn du ein Tribal hast auf der Wade, heißt das, ich war damals besoffen in den 90ern und hab die Scheiße gemacht. Und wenn du ein Arschgeweih hast, warst du viel auf Teneriffa gewesen. Und das hat ja, jedes Tattoo steht ja für irgendwas, ne? Aber wofür?
Jetzt, ich bin gespannt.
Aber ein Olli Schulz auf dem Arm zu tätowieren, das steht ja für so, das ist so vielschichtig. Das steht für alles und für nichts.
Eine zu Geneigtheit dem Leben gegenüber.
Ja. Ja, aber auch das Wohnzimmer ist unaufgeräumt.
Die Zelebrierung des Schönen angesichts der Hartheit des Lebens.
Genau.
Bettwäsche wechseln.
Manchmal ist man gut drauf, manchmal nicht so gut drauf. Das steht
Im Internet Sachen, die kennt ihr erst in 4 Jahren und sowas.
Ja, genau.
Kernkompetenz.
Ich will alle da draußen, die sich überlegen, bei den Tattoo zu machen, jetzt nicht in irgendeine Richtung, also ich möchte die jetzt nicht in irgendeine Richtung lenken, ne? Aber überlegt euch mal Olli Schulz Tattoos, ne? Das steht auf alle Fälle für mehr als nur für so einen Rettungsanker. Das steht nämlich auch für die Rakete, die dein Haus in die Luft schießt.
Quatsch. Olli, hast du mir geschickt diese Woche das Bild, du hast mir Spargelsandalen geschickt. Ja. Ja, das ist ein toller. Und zwar sind das einfach 5 Spargelstangen auf einer Kartoffelscheibe, umwickelt von einer Scheibe Schinken. Und das sieht einfach aus wie so 2 Adiletten. Aber die Zehen sind Spargelstangen.
Ja, das gibt's halt im Internet. Das ist halt, Spargelfüße heißt. Das muss man
mal bei Google eingeben. Sag mal, was hab ich dir geschickt?
Du hast mir ein Airbrush-T-Shirt geschickt.
Ein Airbrush und hast du gesehen, was das ist? Hast du wahrscheinlich
nur überflogen? Nein, das habe ich nicht gerafft. Ich habe länger hingeguckt.
Kannst du mal kurz auf dein Handy gucken und nochmal schnell Handy noch mal live sagen, was das ist?
Du müsstest mir mein Handy holen, das liegt auf dem Tisch.
Wir haben doch letzte Woche über das Tapetenmotiv Sackhaut nachgedacht.
Ja.
Und das ist ein T-Shirt, was einfach ein riesengroßes Arschloch ist. Also einfach ein ganz vergrößert, dass man das erst nicht sieht. Das hat mir ein Zuhörer zugeschickt.
Ich habe es nämlich nicht gerafft. Wie krass, ey.
Ich guck doch mal drauf und da ist in dem Arschloch ist ein Hase drin und das ist ganz niedlich aus, aber es ist natürlich extrem obszön. Siehst du es jetzt?
Stimmt, das ist ein. Obwohl, ich finde, man kann nicht richtig sehen, dass es ein Arschloch ist. Oder?
Das ist ja das Schöne daran. Willst du das erkennen, Tess?
Hieronymus Bosch, irgendwas, Ausstellung.
Ja. Nee, das kann alles Mögliche sein, keine Ahnung. Gut. Hieronymus Bosch, wir können doch über die großen 5 Maler heute mal reden oder Künstler oder. Nee, wir machen die großen 5 Ereignisse unter Kindheit. Das ist aber eigentlich eine Sache, da würde ich mich besser darauf vorbereiten. Aber wenn ihr Lust habt, dann können wir das gerne machen.
Ich würde das gerne machen. Ja. Also wir würden aber jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, dass wir da jetzt zu viel verraten. Aber so ein paar Sachen kann man ja machen.
Also ich würde jetzt keine persönlichen Ereignisse unbedingt sagen. Unbedingt.
Oh, aber so ein bisschen.
Also ich würde eine Mischung machen aus.
Tolle Sachen.
Eine Mischung aus allem möglich machen. Dann sollten wir aber, weil wir heute zu dritt sind und weil wir auch schon ein bisschen auf Sendung sind, glaube ich.
Müssen wir es jetzt machen, glaube ich.
Sollten wir langsam mal anfangen, so aus dem Bauch heraus, sag ich mal.
Was sind das eigentlich ganz kurz? Was sind das für Leute, die über ihre Meinung sprechen dürfen im WDR? Wie sehen die eigentlich alle aus? Was machen die eigentlich, wenn die nicht vor der Fernsehkamera stehen? Unglaublich. Diese Leute. Man sollte die Leute nicht dazu ermutigen, sich ihre Meinung zu sagen. Jeder hat eine wirklich ganz eine gute Idee, aber.
Ja.
Oh Gott. Und die Böttinger ist, glaube ich, betrunken.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 Erlebnisse unserer Kindheit, die uns spontan heute einfallen, definiert von Jan Böhmermann, Thees Ullmann und meiner Wenigkeit Olli Schulz. Und ich fange einfach mal, damit ihr noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken habt, mit Platz Platz 5 an. Platz 5, 1985. Meine Eltern waren den ganzen Tag unterwegs. Ich war jetzt allein zu Hause und es lief die Live-Aid-Veranstaltung von Bob Geldof. Und da haben halt im Wembley-Stadion und in Melbourne immer abwechselnd den ganzen Tag alle möglichen großen Bands der Zeit damals gespielt. Und ich war damals schon auf dem Weg dahin, ein großer Musikfan zu werden. Und mein Vater hatte diese geniale Idee, tatsächlich damals den Fernseher über die Anlage anzuschließen. So konnte man also die Anlage anmachen und über Boxen sich das angucken. Und das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal so viele Bands gesehen habe. Led Zeppelin haben dann ein wahnsinnig schlechtes Set gespielt. Am allerschlechtesten war aber Bob Dylan damals. Bob Dylan, das ist ein unfassbarer Auftritt. Muss man sich angucken bei YouTube. Den hat er auch damals für die DVD verbieten lassen. Bob Dylan mit Ron Wood und Keith Richards zusammen. Alle drei ganz, voll drauf.
Ganz gute Kombination.
Und ihm läuft die Schminke aus dem Gesicht. Und dann reißen die Saiten und alle spielen krumm und schief und sie spielen zusammen Blowing in the Wind. Unfassbar witzig. Und da jedenfalls erinnere ich mich dran, ich den ganzen Tag allein zu Hause. Meine Nachbarin hat irgendwann geklingelt, weil ich so laut die Musik angemacht habe. Und das war wirklich eine Erweckung. Da kann ich Bob allem Scheiß, den Bob Geldof vielleicht gemacht hat und allen Nicht-Scheiß und allen fragwürdigen Sachen und teilweise auch theatralischen Gesten, muss ich ihm für dieses Konzert sehr danken, weil dadurch bin ich wirklich ein wahnsinniger Musikfan geworden. All diese Bands an einem Tag zu sehen und vor allem nicht zu vergessen, dieser unglaubliche Auftritt von Queen mit Freddie Mercury. Mein Platz 5, Olli Schulz als kleiner 11-jähriger Junge zu Hause im Sommer 85 beim Live Aid. Konzert.
Ich habe ja Bob Geldof da kennengelernt vor 2 Jahren. Er hat gesagt, dass 95% aller Fernsehgeräte auf der ganzen Welt haben das Konzert
zu Recht.
Gesendet.
War Wahnsinn. Mega auf, war ein mega Event.
Gibt's ja heutzutage gar nicht mehr sowas.
Tee, ist dein Platz 5?
Hamburg. Eigentlich größtes Erlebnis war mit Olli Schulz Cocktail gucken im Kino.
Verkleidet als alte Klassenkameradin.
Spitaler Straße, Mönckebergstraße, Hamburger Fußgängerzone, mit meinem Vater am Burger King vorbeigehen, da ist der Brunnen und da saßen so Punks, also Anfang der 80er und so, habe ich gefragt, so, ja hier Papa, was sind das? Und ich meine, das sind Punks. Und habe ich wohl, hatte mir mal kolportiert, so, dass ich so, muss so 6, 7, 8 gewesen sein, was er machen würde, wenn ich später auch Punk werden würde. Ich meine, er würde nicht witzig finden, würde ich aber trotzdem sein Sohn bleiben. Und das ist mir so, ich habe den Satz noch so als Echo im Kopf, weiß natürlich überhaupt nicht, was es bedeutet hat damals, aber das fand ich irgendwie ganz geil.
Sehr schön.
Bei mir auf Platz 5, direkt nach dem Mauerfall, mein Vater war ja beim Bundesgrenzschutz damals hat immer nur die eine Seite der Mauer gesehen. Und als die Mauer gefallen ist, 1989, da war ich 8, ist mein Vater mit uns in unserem Opel Ascona, so ein grüner Opel Ascona, direkt rübergefahren, weil er gesagt hat, wir müssen schnell rüber, wer weiß, wann die Sozis das Ding wieder aufbauen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und sind wir in die Zone gefahren. Das hat mein Vater auch immer so ganz abschätzig, weil er stand ja wirklich mit Maschinengewehren, der jahrelang vor der Grenze hat auch immer nur Schlechtes über die erzählt, weil die Grenzer untereinander wohl übereinander gelästert haben. Das war so zwei Welten. Und dann sind wir über die Landstraße gefahren nach Berlin und um Berlin herum. Und da ist mir aufgefallen, dass die Striche auf der Straße, die Bemalung, also die gestrichelten Linien, dass die anders als in Westdeutschland nicht mit einer Maschine gezogen wurden, sondern offenbar mit der Hand. Und wenn man über so eine lange Landstraßenstrecke geguckt hat, hat man gesehen, dass die alle krumm und schief fahren. Und dann sind wir in so einem kleinen Dorf, das hieß, glaube ich, Berlinchen, in der Nähe von Berlin. Kann das sein, dass das gibt?
Ja, gibt's, glaube ich.
Da sind wir rausgefahren und haben weil wir total Hunger hatten und wir haben nichts zu essen gefunden. Man konnte damals, ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist, man konnte nirgendwo was essen, als es die Mauer frisch aufgemacht hat. Da gab es in Berlin wahrscheinlich ein paar Restaurants, aber wenn man auf dem Land unterwegs war, da gab es nichts. Und da haben wir in so einer komischen LPG-Kantine unglaublich schlechte Frikadellen gegessen. Das ist auf Platz 5. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber.
Nee, aber es ist auch eine einschneidende.
Schlechte Frikadellen in der Zone.
Ja. Einsteines Erlebnis. Auf Platz 4 bei mir der großen 5 Kindheitserinnerungen. Fußballverein, ich in der Wingst gewesen, Fußballverein damals, ins Trainingslager.
Wingst ist genau neben Herrn Mohr.
Ja, in der Wingst, wo es damals die Kieskuhle auch noch gab. Und da gab es.
Und im Babyzoo?
Da wollte ich gerade von erzählen, vom Babyzoo. So. Und dann bin ich mit dem Fußballverein in den Babyzoo gegangen. Kennst du die Geschichte schon?
Nee, aber ich kenne den Babyzoo.
Ja, und dann waren wir in dem Babyzoo. Und der Babyzoo. Da gab es auch.
Babys ausgestellt.
Nee, da sind Babytiere. Und da gab es auch drin so Reptilien. Unter anderem war ich dann, wir konnten so frei herumlaufen. Peter Götzsche, unser Fußballtrainer, damals leichter Alkoholiker gewesen, dem war das alles egal, was wir gemacht haben. Ja, ja. Aber Spitzentyp gewesen, immer einen guten Spruch drauf gehabt. Ein kerniger Typ. Peter Götzsche, falls du noch lebst, da irgendwie hohe Luft hast du damals gewonnen, Hamburg, liebe Grüße. Dein Sohn hat bei uns auch im Verein, hat in der Gruppe mitgespielt. Weiß ich noch ganz genau. Und dann waren wir da alle und ich bin mit seinem Sohn und mit Stefan Domke hieß der, glaube ich. Wir waren zusammen bei den Reptilien und da war ein kleines Babykrokodil. Und das war hinter so einer Glasscheibe und das Babykrokodil hat sich nicht bewegt. Und ich natürlich damals wollte den Dicken machen von meinen Fußballverein-Freunden, hab dann gesagt, ey, das ist doch ausgestorben, das ist nicht echt, das ist kein echtes, was hat sich nicht bewegt? Und dann hat einer gemeint, ja, hau doch mal gegen die Scheibe. Und er hat gesagt, nee, da musst du gegentreten, wenn sich das bewegt. Und dann hab ich natürlich gedacht, das ist Panzerglas gewesen, tritt gegen die Scheibe und die Scheibe zerbricht sofort und das Krokodil zappelt und bewegt sich und ich stehe da mit den beiden und wir rennen zu dritt so schnell wir können raus. Ich hab einen wahnsinnigen Pump gehabt, hab das Babykrokodil freigelassen, das ist kein Witz, eine wahre Geschichte. Hab das Babykrokodil im Babyzoo in der Wings befreit und zu dritt laufen wir. Und ich meinte, ey, ihr dürft es nicht verraten, sonst schickt er mich nach Hause. Und dann meinten die, ja, könnte sein, dass wir das nicht verraten, müssen wir mal gucken und so. Leicht erpresserisch. Ich hatte mega Angst gehabt. Dann sind wir zu dritt zu unserem Fußballtrainer gegangen und meinten, ja, wir gehen schon mal zurück in die Wings. Jugendherberge.
Ja.
In die Jugendherberge. Der Herbergsvater übrigens von der Wings damals, der war der beste Tischtennisspieler. Gegen den haben wir immer alle gespielt. Der war übergewichtig und der hatte so einen Anti-Spin-Schläger und du konntest schnibbeln und alles machen. Der hat den Ball immer zurückgekriegt. Ein unglaublicher Typ gewesen. Auf alle Fälle meinten wir zu Peter, ja, wir gehen dann schon mal zurück. Und dann kam der Rest der Fußballtruppe später wieder und meinte, ey, ihr glaubt nicht, was los war. Da kam auf einmal eine alte Oma an mit ihrem Enkel und meinte, das Babykrokodil ist frei. Dann haben sie den Zoo gesperrt und haben das Babykrokodil wieder einfangen müssen. Und ich habe dann echt tatsächlich, wann muss das gewesen sein, 88 oder so, habe ich das Babykrokodil im Babyzoo befreit. Und dann hat das später natürlich irgendjemand dem Götze, dem unser Fußballtrainer, verraten. Und der hat dann mich auch nur angeguckt. Ich war sowieso immer das schwarze Schaf im Fußballverein. Und hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ob wir diesen nach Hause schicken oder nicht. Bleib mal hier, ist immer ein bisschen was los. Und dann war, das ist mein Nummer 4, Babykrokodil in der Wings befreit.
Jetzt Tees dran. Grundregel, was man jedem verdammten Kind sagt, zwischen Alaska und Borneo, trink im Sommer nicht aus der Flasche, weil da Wespen drin sein können. Das ist, ich weiß. Ich habe mal schön Apfelsaft aus der Flasche gesoffen. Ich so, was summt denn hier? Und dann hatte ich Wespe im Mund. Und dann kam meine Oma vom Klo gerannt und hat sich die Strumpfhose hochgezogen. Kann ich jetzt noch einen Super 8 Film von.
Die hat sich die Strumpfhose hochgezogen.
Also, die kam vom Klo gerannt. Ja. Warum schreit das Kind? Und dann kam die so, war die gerade wahrscheinlich gepinkelt hat. Aber ich habe dieses Bild, dass meine Oma sich die Strumpfhose hochzieht, das habe ich noch.
Oh, genau. Das
großes Erlebnis.
Ein schönes Tattoo-Motiv. Neben das Gesicht von Olli Schulz. auf Platz 4, bei mir ist der Magic Park Verden. Der ist in der Nähe von Verden, also Magic Park. Und das ist ein Freizeitpark, das ist ganz toll, pädagogisch wertvoll. Da gibt es, ich glaube, immer noch nicht, keine Karussells, die von einem Motor angetrieben werden. Man muss alles mit Muskelkraft machen. Also selbst so eine Monorailbahn, da muss man dann treten und so, mega anstrengend. Aber es gab auch so einen mega geilen Spielplatz mit so einem Karussell, mit so einem, was man selber drehen konnte. Also wo man im Kreis gesessen hat und dann konnte man in der Mitte drehen und dann wurde es richtig, richtig, richtig schnell. Und ich war, ich glaube ich, 11 oder 12 oder sowas und hab das Karussell alleine, weil ich war dann, also war oft viel und viel alleine, auch im Freizeitparks und hab dann gedacht, ich hab's ganz schnell gedreht, ganz, ganz schnell gedreht und bin dann auf die Idee gekommen, mich an das drehende Karussell zu hängen. Also von außen, ich hab's von außen ganz schnell gedreht, hab gedacht, was passiert, wenn ich mich jetzt daran hänge? Und weiß ich noch genau, wie sich das angefühlt hat, dieses Metallrohr angefasst und dann bin ich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde mitgeschleudert worden und wurde ungefähr 10 Meter weit geschleudert, also durch die Zentripetalkraft mit der Hand auf einen kleinen Holzzaun und dann ist mein linker Arm einfach komplett durchgebrochen und dann bin ich mit so einem baumelnden linken Arm zu meiner Tante und zu meinem Onkel, die mich damals mitgenommen haben, gelaufen und die sind ganz bleich geworden und dann bin ich nach Bremen-Blumenthal ins Krankenhaus gekommen zum Einrenken.
Ach, der war ausgerenkt oder der war nicht gebrochen?
Der war komplett durchgebrochen und dann hat der Arzt
gesagt, okay. Wurdest du denn eigentlich mal vom Ball angeschossen? War da nicht auch mal der Arm gebrochen?
Ich hatte zwei Armbrüche. Rechter Arm vom Ball angeschossen, linker Arm war Magic Park Pferden, als er noch Freizeitpark Pferden hieß. Und dann hat der Arzt gesagt, wir können das jetzt entweder in einer Operation machen, da bleibt ihr so einen Tag hier im Krankenhaus und wir müssen das aufschneiden oder wir machen das so. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, machen Sie so. dann bin ich kurz bewusstlos geworden und als ich aufgewacht bin, war da schon Gips drum. Das waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens auf Platz 4. Das Einrenken meines durchgebrochenen Arms nach dem Magic Park Pferden
im Krankenhaus Bremen-Nord. Das klingt auch schon nicht gut.
Und vor allem, dass mein Vater einfach gesagt hat, machen Sie so. Machen Sie einfach so. Ja, es kommt aber noch eine andere geile Verletzung. Auch wo ich bewusstlos werde. Also auf Platz 2, glaube ich. Oder auf 1. Mal gucken.
Okay, auf Platz 3 bei mir. 1990, Deutschland ist Fußballweltmeister geworden. Ich gucke mit meinem Klassenkameraden und damaligen guten Freund Matthias Brautsch bei ihm zu Hause noch mit Robin. Das war auch noch ein Freund von uns und seinem Bruder. Wir haben zu viert geguckt. Deutschland ist Weltmeister geworden. 1990. Wiedervereinigung gerade. Wir sind auf die Reeperbahn gefahren. Das war für uns das Größte. Auf der Reeperbahn, es herrschte eine Schlacht. Die Reeperbahn war überfüllt. Hooligans gegen Polizisten vor der Davidswache. Es spielten sich wirklich, es war für mich mit 16 Jahren damals einfach unfassbar, was ich da erlebt habe. Alle meine Freunde, mit denen ich da war, sind entweder ins Krankenhaus gekommen oder in die Zelle. Robin ist irgendwie besoffen in der Rinne eingeschlafen. Matthias ist zwischen Polizisten und Hools gekommen und hat einen Knüppel ins Gesicht bekommen, musste im Krankenwagen weggebracht worden. Und ich bin in den Elbschlosskeller gegangen. Sternhagel voll. Und jetzt kommt nämlich noch eine kleine Parallele, die ich ruhig, glaube ich, erzählen darf, zu meinem lieben Freund Heinz Strunk. Das hat er nämlich in seinem Buch erwähnt, im Goldenen Handschuh. Die Geschichte habe ich ihm nämlich erzählt und dieses mir passiert. Es war 1990. Ich bin dann besoffen, völlig im Eimer, in den, nicht Goldenen Handschuh, sondern genau gegenüber in den Elbschlosskeller gegangen. Habe mich auf einen Stuhl gesetzt und bin eingeschlafen. Als ich wieder aufgewacht bin, waren meine Schuhe weg. Und ich saß nachts um 1:30, sollte eigentlich, meine Eltern haben gesagt, ich soll um 1 spätestens zu Hause sein, im Elbschlosskeller auf Socken, um mich herum nur die derbsten Alkoholiker und sehe aber mit dem Augenwinkel noch, wie die Barfrau meine Schuhe in der Hand hat und die gerade nach hinten stellen will, also hinter die Bar und lauft da hinterher und die hatte versucht, meine Schuhe zu klauen. Da habe ich auch meine Schuhe wieder gekriegt und dann bin ich dann wieder mit Schuhen dahin und bin dann, also habe die Schuhe wieder angezogen und bin dann da alleine über die Reeperbahn und dieses ganze tumultartige Szenario, was damals herrschte, diese Schlägereien, die da waren, dieses Chaos und ich mit meinen 16 Jahren, für mich war das einfach nur ein riesiger Actionstreifen. Alle im Gefängnis, also oder im, also einer war, Matthias Brautsch-Bruder war aus Versehen, glaube ich, in der Zelle sogar 2 Stunden, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wir wurden alle irgendwie auseinandergerissen und ich bin dann nach Hause.
Was hast du denn da?
16. 17? 16. Und das war auch einer meiner ersten richtig harten Besäufnisse, die ich damals gemacht habe. So, also ich habe wahrscheinlich nicht viel gebraucht und mir echt im Elbschlosskeller zusammengesackt. Ja, das ist meine Nummer 3, die Weltmeisterschaft 1990.
Wo die Hools immer versucht haben, die Hafenstraße zu erstürmen und damit von den Autonomen auf die Mütze bekommen
haben. Ja, genau, das war auch noch ganz legendär damals. Das war wahnsinnig Szenen, ja. Okay, wollen wir, bevor wir jetzt mit Platz, nee, Platz 3 war ich, jetzt, du auch Platz 3 jetzt, oder?
Platz 3, ja.
Ja.
Geht auch ganz
machen wir schnell noch Platz 3.
Platz 3, auch Sommer 1904 plus 30, 77. Kleiner Tees geht im Sommer oberkörperfrei in die Küche. Hatte eine Stammtasse mit einem roten Apfel drauf. Und meine Mutter steht in der Küche und füllt heißes Kartoffelwasser in die Tasse. Und ich dachte, das ist was für mich zu trinken. Und diddel, weil ich noch ganz klein bin, diddel von unten die Tasse an. Und die Tasse fällt einfach runter mit dem heißen Kartoffelwasser und brennt mir einen riesigen Fleck auf die auf meine Brust. Wo heute noch eine lustige Narbe ist. Und ganz lustig kommen die Brusthaare da ganz drahtig raus. Oh. Und einmal im Jahr habe ich ein Geruchsflashback von der Brandcreme, die ich damals bekommen habe. Und dann denke ich simultan die Wörter Styropor und Dampfeisenbahn.
Warum?
Keine Ahnung. Das ist immer Geruch und dann Styropor, Dampfeisenbahn.
Das werden wir in der nächsten Sendung mal leuchten.
Hast du mal mit dem Therapeuten mal gesagt?
Habe ich kein Geld für. Ich lehne Therapeuten. Nein, das bringt nichts. Das bringt nur der Tasche des Therapeuten was.
Ich bin in der Zeit aufgewachsen, als es noch nicht sowas gab wie Psychotherapie. Das war alles Quatsch.
Das ist das Ammoniak Quatsch. Im Trinkwasser. Das macht die Leute
schlecht. Reiß dich mal zusammen, Tees. Reiß dich zusammen.
Das ist Stefan Brüllberger.
Ich weiß. Ich weiß.
Ja. So, dein Platz 3.
Ganz schnell. Fünfte Klasse. Mein Onkel Frank, liebe Grüße, war damals immer der wilde Onkel. Angeheiratet, natürlich. Mhm. Der hat mir, als ich in der fünften Klasse war, die nach uns die Sintflut Live-Kassette der Ärzte überspielt. Ich habe wirklich von Musik absolut keine Ahnung gehabt. Ich war in der fünften Klasse und war innerhalb von wenigen Stunden für kurze Zeit der coolste Typ in meiner Klasse, aber wirklich bis alle anderen auch angefangen haben, mit Mädchen zu knutschen und so und auch Musik für sich entdeckt haben. Und das, ich weiß noch, da waren Texte drauf, die haben Sachen gesagt, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber die so nicht jugendfrei waren. Es war so unpädagogisch.
Es gab vor allem einen Block, wo nur die Ansagen waren. Die waren gebündelt.
Ja, genau.
Drauf. Und dieser Block war damals, das war das neue Evangelium für uns. Also für mich auch. Das war unfassbar.
Also mega lustig. Farin mega. Urlaub, Bela B. Also Farin hat wirklich, also wirklich mega lustig. Und das als fünf.
Die haben das beide damals wahnsinnig gut. Damals waren die sie auch wirklich am Brennen, wahnsinnig jung noch gewesen und haben da einen wahnsinnigen Schlagabtausch für sich geliefert. Das war sehr, sehr witzig. Natürlich war immer Farin der vorneweg da die geilen Sachen gebracht hat. Und dann haben die aber auch sehr gut damals harmoniert. Das war sowieso. Aber ich fand die Ärzte damals noch scheiße, weil die ganzen Mädchen das gehört haben. Und ich dachte, das darf man nicht cool finden. Was natürlich ein Fehler war. Und dann später waren mir die zu groß, die Toten Hosen und die Ärzte, dann habe ich immer die Abschüsse in Brieftauben gehört, weil die waren mir underground.
Oder Wieso? Weißt du, kennst du
keine ja, klar. Ich habe mal bei dem Sänger übernachtet Tode vor Freibad. 20 Jahren. Wirklich, weil wir
ich habe immer Dimple Mainz gehört.
Weil wir waren so Wieso von Axel, hieß der Sänger. Und Axel.
Was machen die eigentlich? Wieso?
Die haben eine neue Platte gemacht.
Und die Platte davor gab es nur auf USB-Stick.
Und die Platte davor
eine Wirtschaftssendung im ZDF haben die jetzt.
Wieso fand ich auch, ich finde Wieso ausgesprochen, super Band gewesen damit. Wie in Klebstoff, verrennt dir die Zeit. Das Klebstoff, das Tod war die erste Single. Ja, sehr gute Band. Das goldene Stück Scheiße geht an dich. War auch ein toller
Song.
Die haben ein paar super Sachen gemacht. War eine tolle Punkband.
Das war die Zeit, wo ich zum allerersten Mal so verliebt war. Und immer, ach, das weiß ich noch. Oioioi. Oh Gott.
So, bevor wir
da zu... Kann ich nicht von,
also auf Platz 3 wird ihr die Ärzte.
Als ich die überspielte von meinem Onkel Frank, die überspielte Ärzte-Platte bekommen habe, nach uns die Sinnflut, das hat wirklich eine Tür aufgemacht, die bis heute nicht wieder zugegangen ist, bedauerlicherweise.
So, wollen wir eine kleine Pause machen? Thies Ullmann ist heute zu Gast bei uns. Bevor wir Platz 2 und 1 nehmen,
wünsch dir doch mal was.
Wünsch dir doch mal ein Lied. Hattest du irgendwas? Wichtig wärst du zu wissen, dass es das auch bei Spotify gibt, aber unser...
Ich gebe das parallel ein.
Spotify-Beauftragter.
Geil, hier, ich bin jetzt, entweder höre ich nur noch Ska, aber, wirklich? Ja, ich höre total viel Ska.
Was ist denn das?
Weiß ich nicht, ich habe neulich eine Ska-Erleuchtung gehört. Also man kann ja quasi feministischen Assi-Core-Rap hören.
Ja.
Und aber wenn man sagt, ich höre Ska, dann ist man wirklich ganz unten angelangt. Das gefällt mir ganz gut. Und ich höre jetzt zurzeit immer Ska.
Okay.
Zum Beispiel Bring Back the Skins von Judge Shred. Davon tanze ich allein in der Küche und ich skank da so
durch.
Judge Shred, ja.
Aber alte Band.
Alte Band, alter Sänger und das Lied heißt Bring Back the Skins. Finde ich, es berührt irgendwie, es bringt eine Seite in mir zum Schwingen mit AI und EI.
Für alle, die sich jetzt schon wieder vor ihrem Empfangsgerät echauffieren, Skins waren damals nämlich keine Rechten. Die Skin-Bewegung ist eigentlich aus der Arbeiterbewegung entstanden und hatte gar nichts damit zu tun. Wurde später erst leider von Leuten, wie sagt man so schön, instrumentalisiert, in eine rechte Szene gedrängt. Aber die Ur-Skin-Bewegung. Relativ unpolitisch eine Arbeiterklasse-Bezeichnung. So, und jetzt kommt Judge Dredd hier mit Bring Back the Skins. Oi, oi, oi!
Hallo Netzathleten, wir stehen hier mit Andreas Brehme, Weltmeister von 1990. Herr Brehme, wir sind hier beim 13. Sterne-Cup der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste?
Das lasse ich immer meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht. Und ich kenne sehr, sehr gut die ganzen Sterneköche und ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können.
Der große Andreas Brehme, der hat uns...
Stabiler Bamberger.
Der hat uns damals zur Weltmeisterschaft geschossen. Der hat das entscheidende Elfmeter-Tor gemacht damals.
Olli, Fußball, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Freitag ist die Europameisterschaft losgegangen. Wir sind, weil wir das ja voraufgezeichnet haben, ich bin jetzt nicht so genau im Bilde, ob Deutschland schon quasi vor Paris steht, weil wir so gut haben wir schon gespielt heute am Sonntag? Haben wir schon gespielt? Habt ihr den Spielplan im Kopf?
Nee. Ich bin momentan leider so wenig empfänglich für Großveranstaltungen wie selten zuvor in meinem Leben. Und das würde ich gerne mal in einer der nächsten Sendungen hinterfragen, ob irgendwie das Faszinosum Fußball, das hat sich irgendwie, also generell bei großen Sportveranstaltungen, durch so viele Skandale, durch so viel Kohle, durch so viele Transfergeschichten, dass man auch gar keine Identifikation mehr hat mit einer gewissen Mannschaft oder so, geht das immer mehr so verloren, meiner Meinung nach. Oder bilde ich mir das ein? Also Thies ist ja stabiler St. Pauli-Fan, obwohl er noch nicht mal weiß, wie man Fußball aufpumpt.
Die Woche ist ja total schlimm für mich. Ich bin nach England gefahren extra, hab 5000 Pfund abgehoben, Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln, bin nach England gefahren, Pfund, und bin ins letzte Wettbüro gegangen, hab 5000 Pfund darauf gesetzt, dass Heiko Maas der nächste Bundeskanzler wird.
Wirklich?
Ja. Ernsthaft? Und was hat er diese Woche gesagt?
Er will nicht.
Ich bin HSV-Fan. Heiko Maas ist HSV-Fan.
Ganz kurz mal, du glaubst ernsthaft, dass Heiko Maas nach Angela Merkel der nächste Bundeskanzler wird?
Ich kann auch von dir Wetten annehmen. Nimm die normalen Prozente und sowas, dann kann ich von dir auch ein paar Wetten platzieren.
Ich glaube, das wird gar nicht so schlecht
momentan. Moment mal ganz kurz, du fährst nach England und machst da Wetten oder was?
Ja, aber nur politische Wetten. In Deutschland kannst du auf solche Sachen ja nicht wetten, aber in England kannst du ja auf alles, da kannst du ja auch drauf wetten...
Warum glaubst du, dass Heiko Maas der nächste Bundeskanzler wird?
Ich habe eine Ahnung. Ich habe nachgedacht und Nachrichten geguckt. Dann habe ich noch die Presseschau gehört auf 6:30
Deutschlandradio. Sitzen wir mit Seeherr Ullmann hier?
Ja, ich weiß sowas.
So, wir machen mal weiter mit den großen 5 Kindheitserlebnissen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Dann, wenn wir gerade dabei sind, bei Platz 2, würde ich sagen, eine Sache, die ich nie vergessen werde. Ich bin mit meinen Eltern in Spanien im Sommerurlaub 1982 in Palamos, wo wir jedes Jahr fast hingefahren sind. Ein kleiner Ort in Spanien an der Costa Brava. Und es war die Fußballweltmeisterschaft in Spanien. Und Deutschland stand im Halbfinale gegen Frankreich. Ich war 9 Jahre alt. Über uns haben Franzosen gewohnt. Und wir waren natürlich für Deutschland und die waren natürlich für Frankreich, wie das so üblich ist. Und es kam zu diesem unglaublichen, zur Verlängerung, die schon die Verlängerung wurde damals 2x15 Minuten auch gemacht, glaube ich. Und es stand schon 3:1 für Frankreich. Dann wurde Klaus Fischer, der Rummenigge wurde eingewechselt, hat das 3:2 gemacht und das 3:3 ein Fallrückzieher von Klaus Fischer. So ging es ins Elfmeterschießen, dass wir dann gewonnen haben und Uli Stielicke hat verschossen und Toni Schumacher, damit bin ich Fußballfan geworden mit diesem Spiel. Das war das Spiel, das mich total ergriffen hat. Toni Schumacher, mein absoluter Held gewesen damals, der aber in diesem Spiel dieses böse Foul gemacht hat gegen den Franzosen Battiston, geht zu Uli Stielicke, nimmt ihn in den Arm und der Legende nach hat er zu ihm gesagt, ist nicht schlimm, die nächsten beiden halte ich. Und dann hat er die nächsten beiden Dinger gehalten. Und wir sind damals ins Finale gekommen und haben gegen unseren Angstgegner Italien dann leider verloren mit 3:1, wo Paul Breitner noch das kleine, wie sagt man so schön, wenn man ein Tor schießt, ist das... egal, ihr wisst schon, was ich meine. Das haben wir verloren. Aber dieses Spiel, das Halbfinale Deutschland-Frankreich mit meinen Eltern. Und mein Vater ist dann immer irgendwie auf Klo gelaufen und hat dann mit der Klobürste oben bei der in die Decke gehauen, wenn ein Tor vor uns gefallen ist. Und es herrschte ein, ich finde damals zu dem Zeitpunkt, vielleicht habe ich es auch nur durch eine kindliche Brille gesehen, herrschte ein nationaler Stolz, der nicht befremdlich war, weil man hat einfach dieser Mannschaft das so gegönnt und es ging mir nicht um Deutschland und das Großdeutsche Reich oder irgendeine Scheiße. Es ging mir nur darum,
dass wir heute, wo man bei jedem Jubel eigentlich daran denkt, Königsberg sollte wieder zu uns gehören, ne? Ist doch so.
So ist es ein bisschen, ja, genau. Ja.
Waffen-SS-Rolli.
Ja, auf alle Fälle ist das nicht gut, dass du jetzt in jeder Sendung, Jan, mich irgendwie als frauenfeindlich oder Waffen-SS, weil wir haben, du weißt ganz genau, dass wir auch ein paar echt dumme Hörer haben, die das manipuliert werden dadurch, ja, und dann auch wirklich sowas schreiben.
Ist aber besser
obwohl,
geworden.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben so fantastische Fans und so einen fantastischen Humor. Ich habe vor 2 Tagen ein Bild gepostet auf meiner Facebook-Seite von meiner Band und mir im Übungsraum, weil wir jetzt ein paar Festivals spielen. Ja. Und hat einer untergeschrieben, so peinlich, ey, jetzt denkt jeder Podcaster, er kann auch noch Musik werden oder was. Fand ich sehr witzig. Fand ich äußerst witzig. Hut ab, guter Humor.
Ich habe übrigens gehört, dass die von Spotify was organisiert haben, weil wir haben, du hast ja auch dieses eine Spotify-Podcast-Ding bekommen mit der flauschigen Hand, die in den Po rein möchte und so.
Ja.
Viele Leute schicken uns immer so selbstgemachte Grafiken und auch Kommissar Ärmchen und so, wenn sowas wieder auftaucht. Es gibt wohl demnächst eine Plattform, wo wir das dann irgendwie hinstellen können. Irgendwas haben die vorbereitet. Nächste Woche kommt einer von Spotify, der sich mit zu uns setzen möchte und dann werden wir ein paar Fragen...
Oh, das finde ich super. Das freut mich.
Der Chef kommt vorbei.
Aus dem Biker. Ich glaube nicht der Chef.
Auf alle Fälle muss man sagen, ne, wir sagen es immer so selten, weil wir beide, du bist ja noch viel mehr mit deinen Emotionen, immer kannst du sehr, sehr, sehr stark nur haushalten, aber gut haushalten. Ich kann nur sagen, wir haben so mega gute Fans, wir haben so mega gute Leute, die so witzige Sachen machen, die einen guten Humor haben. Kann man ganz schön stolz drauf sein, dass man sich sowas erarbeitet hat. Platz 2 der großen...
Keiner gedacht, dass du wirklich Waffen-SS-Olli bist oder einen Schwulen hast. Haben alle verstanden, wie es gemeint war.
Ja, ich weiß. Nicht ernst aber gemeint. Du ziehst mich immer damit auf. Und das, ich bin manchmal auch...
Nur weil du die Waffen-SS gut. Nur weil ich die Waffen-SS.
So, jetzt kommt erstmal Obersturmbannführer Ullmann mit seinem Platz 2. Jetzt
seid ihr nicht ganz dicht, oder was?
Wieso, du hast damals mal Faschoband gesungen in den 80ern. Mit 15. Wie ist die nochmal? Die neuen Onkels. Jetzt kommen wir.
Tanten von den Onkels, jetzt kommen wir.
Hast du nicht mal Faschoband gesungen?
Auf
Platz 2. Genial. Muss ungefähr so 82 bis 84 gewesen sein. Rückfahrt aus dem Südtirol-Urlaub, eine Übernachtung irgendwo in Mittelsüddeutschland. Josef Beuys-Ausstellung mit Vater, Mutter, meinem Bruder und ich überhaupt nicht. Mein Vater einfach bei jedem Kunstwerk gesagt, Kann doch jeder. Erklären Sie das mal, auch. Was soll das bedeuten? Und dann immer, und dann hat der Museumsleiter hat irgendwann die Führung abgebrochen, weil er meinte, das bringt nichts, weil mein Vater ihn terrorisiert und schikaniert hat. War damals ein bisschen peinlich, danach gab es Schnitzel.
Und heute denkt man eigentlich, was für eine geile Aktion, heute, ne?
Denke ich so, denk so, Alter, was für ein nerviger Haken, ey. Mhm. Aber, ja, aber irgendwie auch geil, so.
Einfach. Auf Platz 2 bei mir ist es, das haben wir, oder ihr habt es auch schon erwähnt, es geht um die Autofahrten. Autofahrten, ich sag mal so vor 1992.
Oh ja.
Wir sind früher mal in die Algarve gefahren, nach Portugal. Das war mein Vater wahnsinnig durchorganisiert. Das Auto wirklich so gepackt wie der beste Tetris-Spieler, bevor es Tetris gab. Wirklich jede Nische ausgenutzt. Wir hatten ein Hauszelt aus der DDR. Aus DDR-Produktion und sind gecampt und haben gecampt. Und heute, was in irgendwelchen Sicherheitsmechanismen, Kinder werden irgendwie in irgendwelche super Verschalungen reingeschnallt mit irgendwelchen Renngurten und so. Wir hatten damals weder eine Sitzerhöhung, noch hatten wir irgendwie einen Dreipunktgurt. Wir hatten einfach so einen Gurt unten rum um die Hüfte und haben einfach 3 Tage im Auto gelebt und haben dann nachts einfach, hat mein Vater gesagt, ihr dürft euch jetzt abschnallen. Meine Schwester durfte sich hinten auf die Rückbank legen und ich habe in dem Fußraum, da waren so Schlafsäcke gestapelt und ich habe mich auf die Schlafsäcke in den Fußraum gelegt und dann sind wir einfach nachts durch Frankreich gefahren. Das war einfach, ich weiß gar nicht, wann das Einzug gehalten hat. Das macht man heutzutage gar nicht mehr. Die Kinder schlafen im Sitzen ein. Wir durften uns früher hinlegen und es war auch scheißegal, ob wir durch die Rückbank geflogen sind. Das war wahnsinnig fahrlässig aus heutiger Sicht. Aber ich habe daran sehr schöne Erinnerungen. Und dann bin ich aufgewacht in irgendwie in Salamanca oder sowas. Irgendwie auch. Dann aß man da so Eis. Da heißt Langnese, hieß glaube ich Ola. Und dann gab es immer über die gleiche, die Langnese hieß in jedem Land anders. Und man musste vor allem mal Geld umtauschen. Diese Autofahrt, das ist doch alles nicht mehr wie, das ist doch, seid ihr weg?
Ich bin noch da.
Stimmt das?
Ja, ich höre gerade zu.
Kurze Hose, Plastikleder und dann immer die Beine verbrennen, das habe ich dann auch. Und ja, stimmt ja. Das eigentlich, dass
also die Parship und Langnese das gleiche Autofahrten, die auch endlos waren. Und aber ich habe immer Walkman hinten gehabt und was ich aber auch gut konnte, ich als Einzelkind, ich habe einfach da gelegen und habe vegetiert. Ich kann auch heute noch einfach lange rumsitzen, ohne irgendwas zu machen. Also ich kann mich aufs Sofa setzen und 3 Stunden einfach nur mit meinen Gedanken alleine sein. Das kriege ich wirklich hin. Das kommt, glaube ich, aus diesem, nein, das bringt ja niemandem was, nur mir. Aber ich schaffe es wirklich, nichts zu tun. Das kommt, glaube ich, durch diese langen Autofahrten mit meinen Eltern.
Norddeutscher Zen-Buddhismus.
So, auf Platz 1 der großen 5
Kindheitserinnerungen.
Als meine Klassenkameradin meinte, Olli, wenn du mit einem Cocktail kommst, ne, ins Uferpalast,
dann hol ich dir auch einen runter.
Hand aufs Herz, Schwanz aufs Herz, die hat mir keinen runtergeholt. Hat sie nicht. Sie hat mir zwischen die Beine gefasst. Um es mal zu erzählen, das war damals für mich die aufregendste Erlebnis mit 15 Jahren, das du haben konntest. Darf man das erzählen jetzt oder ist das jetzt? Oder
ja, ist Kinderporno, ich krieg's aus meinem Gehirn eh nicht mehr raus. Also für mich
okay, aber nein, Geschichte. Aber nee, aber wenn ich jetzt, okay, Spaß beiseite. Das ist
einfach so reingefasst oder mit irgendwie Ziel?
Raus.
So reingefasst.
Ich glaube, sie hat ein paar lange daneben gegriffen noch.
Das war aber nicht so groß. Wie kann man da denn daneben greifen? Oh, ein Omnibus.
Also ich weiß nicht mehr, also wenn ich sagen kann, Platz 1, ich war damals 1988, 15. Geburtstag, ich bin 15 Jahre alt geworden und ich wollte unbedingt zum Gary Moore Konzert, ich war riesiger Fan und ich durfte nicht, weil das war kurz vor meinem 15. Geburtstag, meine Eltern wollten nicht mit und ich durfte nicht rein, aber dann war mein 15. Geburtstag und 2 Klassenkameraden von mir, Jan zum Beispiel, unter anderem Beefy Mike, mein Kumpel Beefy Mike, sind zum Konzert gegangen und meinten, komm doch mit zu dem Konzert und das war das erste Konzert meines Lebens und es war eine unfassbare Veranstaltung für mich damals. Run DMC, Public Enemy und Derek B. Zusammen in der Alsterdorfer Sporthalle.
Und was dein erstes Konzert war von Run DMC?
Ja, das war mein allererstes Konzert in meinem Leben. Run DMC. Und das ist auch, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil viele haben mir so geil zu erzählen, ja, meine erste Platte war eine B-Seite, also war The Clash oder so. Meine erste Platte war Phil Collins, Hand aufs Herz, No Studio, Susu Studio und Jacket Required. Aber mein erstes Konzert in der Sporthalle, Run DMC, Public Enemy und Derek B. aus England, ein Rapper gewesen. Nicht zu wechseln mit Derek B. Und dann kam Public Enemy als zweites auf die Bühne mit so Typen mit Maschinengewehren und diesen Kampfanzügen.
Security of the First World.
Genau. Und ich stand da mit offenem Mund und dachte, das hängt ja alles mit was Größerem zusammen. Ich habe auch kurz gedacht, wir kommen ja alle nicht mehr lebend raus, weil ich habe das einfach nicht verstanden, was da lief. Und dann kam Run DMC und da hatten sie gerade ihre Platte raus, Tougher Than Leather hieß sie, glaube ich. Ne? Das war die mit Mary Mary und so drauf. Das war die Nachfolge zu Raising Hell. Und ich habe das damals so abgefeiert. Und das war auch der entscheidende Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich mich nie in meinem Leben für eine Musikrichtung oder eine Szene nur entscheiden kann, weil es so viele geile Sachen gibt in allen möglichen Bereichen. Aber dieses Konzert war der der Startschuss für eine große Musikleidenschaft zusammen mit dem Live Aid Konzert. Aber das zu sehen damals mit 15, das war der Oberknaller. Also würde ich sagen, eins der größten Kindheitserlebnisse, Run DMC mit 15 Jahren live zu sehen in der Altdorfer Sporthalle.
Fühl dich, Brudi.
Ja. Yeah. So, du bist dran.
Bei mir,
Willst du noch ein bisschen überlegen? Dann mache ich kurz, dann darf der Gast zum Schluss.
Ja.
Ja.
Pass auf. Wir waren wahnsinnig freizügiges Eltern, hatte wahnsinnig freizügig.
Ja, da freut sich die Eltern wieder zuzuhören, ehrlich.
FKK. Waren die 80er Jahre. Das war aber auch völlig normal. Am Unisee in Bremen, ich habe die Geschichte auch schon vor langer Zeit irgendwann mal erzählt. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Traumatisierung, die mich immer noch verfolgt. Ich war so ein 8 oder sowas und meine Eltern, ich habe wahnsinnig junge Eltern, die irgendwie da Mitte 20 waren oder Ende 20. Und wir waren damals am FKK-Strand, Unisee, schöner Sommertag, wir haben da gelegen in Bremen, uns gebadet und gesonnt und auf einmal geht so ein Raunen und ein Gekreische und ein Geschrei durch die Leute, ich habe auf dem Rücken, auf dem Bauch gelegen und wusste nicht, worum es geht, habe mich nur umgedreht und in dem Moment, in dem ich mich umdrehe, läuft ein Japaner mit einer riesengroßen Latte.
Das ist doch Quatsch.
Völlig mit so einem, und ich weiß auch genau den Gesichtsausdruck. Völlig verschreckt über den FKK-Strand am Unisee in Bremen. Wahrscheinlich, weil ihm, ich weiß nicht, irgendwas ist passiert. Riesengroße Latte und verschwindet in so einem Gebüsch. Und ist einfach weg. Und Leute und Männer sind dann aufgestanden, wollten ihre Frauen, Kindern wurden die Hände vor die Augen gehalten. Frauen haben sich weggedreht. Und dieser, ein Japaner läuft mit einer riesen Latte in so ganz, mit so ganz großen Schritten, springt über diese Badehandtücher und verschwindet dann im Gebüsch. Und ich habe dann, als ich erwachsen war, dann so mit 24, 25, als ich bei Radio Bremen gearbeitet habe, den eines Tages wieder angezogen in der Fußgängerzone wieder getroffen. Und ich war so erschrocken und so und hab das wie so ein Film vor meinem inneren Auge, spielte sich das alles wieder ab, dass ich gar nicht, ich stand da wie so angewurzelt, habe ich da gestanden und habe den angeguckt. Aber das war der. Und ich weiß noch genau, wie der aussieht.
Hast du ihn an der Latte erkannt?
Ich habe ihn an der Erektion erkannt. Ja, ich war so 8 und dann, ich wusste auch gar nicht, was, weiß er auch nicht mit 8, weiß er nicht, was das ist. Und dann hat mein Vater gesagt, der ist krank. Aber was hat er denn? Der ist krank. Der ist krank.
Sehr schön. Sehr schöne Erinnerung.
Ja, der Japaner, und es war ein Japaner. Ich weiß aber, dass es ein Japaner war und kein nicht irgendwie einer von den Philippinen oder den Chinesen. Es war garantiert ein Japaner. Mit einer riesengroßen Latte. Also, aus meiner damaligen Sicht. Naja. Das war mein wichtigstes, schönstes Kindheitserlebnis.
So, T.S. Ullmann, dein Platz 1.
Ich kann nur sagen, also bei mir natürlich ein bisschen romantisch, aber ich meine, das war ja auch schon sehr romantisch. Bei mir, ich habe immer meine Oma in Blankenese besucht, ganz früh schon mit 4 und sowas, immer am Wochenende da gewesen, auch über die Herbstferien. Und Räuber Hotzenplotz geguckt.
Mit Gerd Fröbel.
Nee, das war nicht Gerd Fröbel.
Natürlich, doch Gerd Fröbel als Räuber Hotzenplotz.
Nee, der hat einen kleinen Vampir.
Hotzenplotz.
Nein. Der Typ vom kleinen Vampir war doch der Vampirjäger, der war auch Gerd Fröbel.
Naja. Ja.
Gut, es gibt eine ganz tolle Geschichte von Klaus Hoffmann, dem Musiker, der erzählt, Entschuldigung, will ich nur ganz kurz, Klaus Hoffmann erzählt immer so gerne Geschichten und der hat seinen Vater auch sehr früh verloren, erzählt sehr viele Erinnerungen mit seinem Vater und erzählt eine ganz tolle Geschichte, dass er im Kino war damals mit seinem Vater und auf einmal, sie schauen einen Film mit Gerd Fröbel, setzt sich Gerd Fröbel ins Kino und guckt sich seinen eigenen Film alleine an und dann hat der Vater von Klaus Hoffmann, den ich ja sehr schätze als Musiker und so, hat wohl zu Klaus Hoffmann gesagt, hier, so musst du werden, wenn du älter bist. Erfolgreich, aber bescheiden bleiben und dich freuen über die kleinen Dinge. Und Gerd Fröbel soll ein wahnsinnig bescheidener Mann gewesen sein und soll da gesessen haben und einfach, weil es damals halt, du konntest den Film ja nicht irgendwie, hast keine Kopie bekommen oder so, hat sich seinen eigenen Film angeguckt und hat sich einfach wahnsinnig gefreut. Ich glaube auch, dass Gerd Fröbel wirklich ein guter Typ war. Wenn ich den so in Erinnerung habe, fand ich ihn auch Schauspieler immer sehr beeindruckend.
Total.
Okay, ja, böse, also, war böse.
Hat auch, er konnte sehr gut Goldfinger und so, ja. Also, erzähl weiter.
Achso, super. Räuber Hotzenplotz, ich glaube, da in den Leitzeilen haben wir das geguckt, Kindertheater. Und, aber Helga Feddersen ist durch die Reihe gegangen vor dem Theaterstück, hat jedes Kind mit Handschlag begrüßt. Und ich habe aber Räuber Hotzenplotz stand so als Gimmick schon auf der Bühne mit Pistolen. Und ich habe so laut geschrien, weil ich dachte, dass die Pistolen geladen sind und jetzt gleich alle erschossen werden. Ich habe so laut geschrien, bis meine Oma mit mir aus dem Theater wieder rausgegangen ist. Ich habe mich danach so wahnsinnig gut gefühlt, weil ich dachte, dass ich meine Oma gerettet habe. Danach sind wir zu Blanden und Blumen, haben den Eisläufern zugeguckt. Meine Oma hat mich dann immer so, ja, ist nett, dass du mich gerettet hast und sowas.
Oh, wie süß von deiner Oma. Aber echt süß. Und hast du Helga Feddersen noch die Hand geschüttelt
oder nicht? Vorher raus, leider.
Helga Feddersen gibt es ja auch noch, stimmt.
Hat war jetzt nicht repräsentativ, ne? Aber lebt die noch, Helga Feddersen?
Nee, die ist vor 15 Jahren an Krebs gestorben. Aber fand ich als Kind auch immer toll. Als Hamburger mag man das einfach so. Oder als Norddeutscher, glaube ich. So. Die hat damals bei Bananas mitgemacht, mit Frank Zander, glaube ich, war das. Und diesem anderen, wie hieß denn der nochmal? ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber lange ist es her. So, heute Nostalgie. Das war ein schöner nostalgischer Rückblick in unsere Jugend und Kindheit. Das waren
die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, ich glaube, wir haben genug abgeliefert heute. Das war mir eine große Freude heute.
Großer Spaß, vielen Dank, ja, große Ehre.
Ich habe es gerade in der Pause gesagt, kurz, so wie so ein Kumpeltalk, so drei Typen an der Kneipe, nur wir sind alle keine Kneipentypen, noch du bist ein Kneipentyp.
Ich bin, ja, klar.
Du bist der Einzige, ich bin Kneipentyp, also... Ja, Kneipentyp. Es klingt irgendwie komisch, Kneipentyp.
Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen stigmatisiert, aber ich finde das genial, am Holz zu sitzen und ein Bier zu trinken und ein bisschen einen wegzusabbeln.
Aber ich komme mal bald wieder mit. Ich muss auch mal wieder unter Leute. Ich sitze so viel zu Hause auf dem Sofa und denke an nichts. So.
Ja, aber du bist auch der Silber-Pavian.
Ach, ich weiß es nicht. Mir ist wahnsinnig warm. Hat mir Spaß gemacht. Jan, wir sehen uns.
Ja,
wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Nächste Woche wieder, dann mit einem von Spotify, dem aus dem Balkanraum. Ich gucke mir jetzt ein bisschen Game of Thrones.
Mein Serientipp. Habt ihr schon Vinyl gesehen?
Vinyl? Nee, noch
nicht. Ja, von Martin Scorsese produziert. Vinyl, geschrieben von dem Typen, der die dritte Staffel von Sopranos gemacht hat. Spielt über das Musikbusiness der 70er Jahre. Vinyl, absolut. Also wer da nicht, also jeder Musikfan, vor allem, da wird dann auch so schön erklärt, wie die Leute damals auf Musik abgegangen sind in den 70er Jahren. Eine unfassbare gute Serie. Momentan mein Serientipp. So, ich würde gerne noch, weil ich habe so nett, ich kriege immer so viele E-Mails, ja. Ich würde noch gerne einen Song, einfach nur, wer Lust hat, kann sich noch einen Song wünschen. Den widme ich Eva Maria. Die hat mir eine Mail geschrieben, kommt aus Österreich. Und der geht es nicht so richtig gut, aber sie meint, seit sie unsere Sendung hört, geht es ihr wieder besser. Ich wünsche dir liebe Grüße. Hier ist ein Song von der Band, die ich gut finde. Die Band heißt Electric Light Orchestra, beziehungsweise ILO. Und der Song heißt The Sun Will Shine On You. Und vielen Dank, dass Sie da draußen wieder alle zugehört haben oder ihr zugehört habt. Vielen Dank unseren Gast Thies Ullmann. War eine große Freude. Danke, ich hoffe, du kommst mal wieder. Ich finde es gut, wenn wir auch mal regelmäßig... Gute Bekannte, Freunde der Sendung. Bist du ein Freund der Sendung?
Ja. Ich bin großer Freund der Sendung. Ich bin ja viel alleine und sowas. Deine Stimme dann als mein Freund zu hören, beruhigt mich.
Du Süßer.
Ja. Macht das gut, Leute.
Macht's gut da draußen.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.